Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 224, das heute live gesendet wird aus der Marienstraße 11 aus Berlin, aus dem Berliner Chaos Computer Club. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, kommt lieber her, seid dabei. Es gibt ja noch ein paar freie Plätze, nur noch ganz wenige. Es gibt eine riesige Menge, die macht jetzt Applaus. Ja, und wir sind heute hier zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, was ich gar nicht verstehe. Also ich moderiere das Chaos Radio schon seit einer Weile und es ist so, alle Themen, die hier behandelt werden, habe ich wenigstens schon mal gehört. Ich verstehe mal mehr oder weniger, aber immer noch genug, um Fragen stellen zu können. Und jetzt dieses, was wir heute machen, das ist also, I'm at a total loss. Es ist nicht Quantenkryptographie, was ähnlich ist. Es ist auch nicht deutsches Steuerrecht. Es handelt sich um Amateurfunken. Und dazu sind jede Menge Leute da, die also noch komischere Namen haben als sonst. Herzlich willkommen.
Hallo, hier ist Lars oder auch mit dem Rufzeichen Delta Charlie 4 Lima Whisky.
Und der Florian Delta Lima 7 Mike Tango X-Ray.
Und der Matthias, der Delta Delta 4 Mike Delta. Hallo.
Und live aus Amerika.
Die Fabienne, die Kilo 7 Foxtrot Papa. Hallo.
Hallo. So, und mit denen möchte ich heute ein bisschen über Amateurfunk reden. Wir werden unter anderem auch klären, warum das ein Thema ist, das im Chaos Radio behandelt wird. Ich möchte jetzt damit anfangen, was meine Verbindung zu Funken ist, weil ich das letzte Mal davon gehört habe. Und zwar war ich also vielleicht 1,40 Meter groß und es gab so eine Buchreihe, die hieß, also es war so TKKG-Style, die Funkfüchse. Und das waren halt ähnlich alberne Kinderdetektivgeschichten, die immer dann dadurch gelöst wurden, dass sie ein Funkgerät dabei hatten und dann im passenden Moment noch irgendjemand angefunkt haben. Und die andere Verbindung, die ich dazu hatte, war der Film Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, irgend so ein Road-Movie-Haste-Ding, wo er mit einem, also sein Freund fährt im Truck und er fährt in so einem superschnittigen Ami-Schlitten und dann haben die auch so Funkgeräte und dann funken die immer gegenseitig und machen damit die Polizei, setzen sich Schachmatt und es war alles total geil und ich war so angefeuert davon, dass ich mir irgendwann von meinem lang zusammengesparten Taschengeld ein CB-Funkgerät gekauft habe. War da ein bisschen enttäuschend, ein Freund hatte das auch, wir wohnten irgendwie 5 Kilometer auseinander, haben wir dann mal durchlaufen festgestellt, das reicht ungefähr 1,5 Kilometer und dann verrottet das Ding in einer Schublade. Dann kam Computer, das Internet und ich habe nie wieder über Funkgeräte gehört. Und dann sagen auf einmal Leute, Amateurfunken, das ist das große Ding, das muss man machen. Es gibt im Chaos Computer Club Berlin sogar Kurse, wo man das lernen kann. Und ich frage mich, wie kommt man denn so, also grob in den 2000er Jahren, auf die Idee, freiwillig zu funken, per DTX 1798 83 64. Lars.
Delta Charlie 4 Lima Whisky immer noch für dich. Entschuldigung. Du kannst dich auch Lars nennen. Lima Alpha Romeo Sierra. Ja, das ist tatsächlich so. Bei Funken, da geht man dann die Namen dann nochmal so durch, damit man es besser versteht einfach und dann buchstabiert man die. Ja, was ist das? Was du hattest, war CB-Funk. Um ganz ehrlich zu sagen, ich habe auch mit CB-Funk angefangen. Das war in den späten 90ern. Da hatte ich auch so ein CB-Funkgerät, mit ein paar Freunden auch das Ganze gehabt, mit dem Auto eingebaut, konnten wir auch miteinander quatschen, wir konnten zum Kongress fahren vom CCC halt und konnten dann mit mehreren Fahrzeugen untereinander sprechen. Das ist natürlich auch eine Art des Amateurfunks, ist aber ein wenig anders. Also Amateurfunk beinhaltet so quasi alles, was irgendwie, ja, Funken aus Spaß ist. Bei CB-Funk liegt es einfach daran, du kaufst die Geräte.
Warte, nein. Ja. Nicht die Technik. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Ich über Freunde auch einfach tatsächlich. Und dann irgendwie ein paar Jahre später, beziehungsweise auch schon, so bei den ersten Kongressen, weil ich war Ende der 90er, habe ich Amateurfunker getroffen und die durften ein wenig mehr machen mit Funk, anstatt nur diese CB-Funkgeräte benutzen. Die durften auch selbst bauen. Und das hat mich dann so ein bisschen angekitzelt. Dann habe ich vor 10 Jahren dann mal meine sogenannte Amateurfunklizenz gemacht.
Die durften im Sinne von, die hatten da eine besondere Sondergenehmigung oder die durften, weil die hatten sie einfach mehr Wissen drauf geschafft?
Weil die eine Sondergenehmigung haben.
Aha, dazu kommen wir noch.
Genau.
Mutags.
Ich war wahrscheinlich auch so 14, 15 oder sowas. Und ein Bekannter hatte halt ein Amateurfunkgerät in seinem Auto eingebaut. Und hat mir dann so ein bisschen gezeigt, wie das mit diesen Relais funktioniert und was man da so machen kann. Das war so die erste Berührung und da wollte ich das immer irgendwie machen. Und das ist aber dann so 10, 15 Jahre nicht passiert oder länger, wesentlich länger. Und dann war halt jetzt hier irgendwie im Club ein Kurs angesetzt mit Lars und dann hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich das mal. Und aus der Faszination heraus, dass man mit einem sehr einfachen Gerät, das man im Zweifelsfall auch selber bauen kann, um die ganze Welt funken kann, ohne irgendwelche Stationen dazwischen zu haben. Also vollkommen unabhängig
von irgendwelchen Firmen. Aber das geht doch auch mit Voice-over-IP.
Ja, aber also in Deutschland gerade nicht, wenn man bei Kabel Deutschland ist, weil das ist gerade ausgefallen. bundesweit, ja.
Oder wenn man mobil mit Vodafone unterwegs ist, das ist auch gerade ausgefallen, aber gut.
Ja, also diese Ausfälle sorgen halt dafür, dass es dann eben genau gerade eben nicht immer geht.
Verstehe. Matthias, wie bist du zum Funken gekommen?
Ja, das ist eigentlich ganz schön. Ich war letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress und da wurde so ein kleines Device ausgeteilt, ein kleines Radio Badge. Das ist ein sogenanntes Software Defined Radio. Und damit wusste ich erstmal nichts anzufangen.
Da geht's wie mir. Also es ist quasi ein Bausatz und mit dem kann man dann auch funken.
Richtig. Also das ist im Prinzip dieses lustige kleine Device, was einen Antennenanschluss hat und ein bisschen Elektronik drauf und ein kleines Display.
Darf ich es mal kurz haben? Wir haben also, wenn ihr sowas live sehen wollt, kommt live in den Club Marienstraße 11. Wir senden hier von hier, da kann man auch alles gucken. Also es sieht aus wie ein viel zu dickes Smartphone mit noch einer Antenne, aber ist anscheinend ein kleines Funkgerät.
Richtig. Also und da ich damals von Funken soweit noch nichts verstand und auch keine Idee hatte, was man damit jetzt machen könnte und vor allem, wie das Ganze funktioniert, bot es sich an, dass halt Lars gerade eben dann auch in kurzer Zeit danach einen Kurs im Club eben angeboten hat. Und da habe ich mich dann dazu gesetzt und habe dann daran teilgenommen und dieses Jahr dann auch meine Lizenz gemacht.
Okay, also meine derzeitige Theorie, warum es Funken noch gibt, ist, Lars hat alle angesteckt. Fabienne, wie bist du zum Funken gekommen?
Ein bisschen durch Lars, aber auch durch Travis Goodspeed und durch meine Oper. Meine Oper war Foxtrot 8 Charlie Whiskey und der war sehr aktiv in Frankreich sehr früh und ich hatte so immer in meiner Familie gehört, so Geschichte von meinem Vater, wie meine Oper so irgendwas mit Amateurfunk gemacht, so jeden Tag. Und ich hatte so viele Interesse über SDR. Natürlich, ich bin Hardware-Hackerin und ich habe viel mit SDR gespielt und ich habe meine eigene Antenne gebaut. Und dann habe ich gedacht, das ist blöd, nur zu hören. Ich will auch sprechen und ich will auch senden. Und dann habe ich so Amateurfunklizenz gemacht.
Okay, Fabian, also mal abgesehen davon, dass man sozusagen noch basteln kann, wir kommen noch später dazu, was SDR genau ist, und dass es halt irgendwie Spaß macht zu sprechen, hat Funken heutzutage auch noch einen praktischen Nutzen?
Ja, für mich persönlich, mein Mann und ich, wir haben Amateurfunkgeräte im Auto und in Washington State, wir haben kein Recht, im Handy zu reden, wenn wir im Auto sind, aber wir haben das Recht, Amateurfunk zu reden. Und wir haben Antennen, so Mag-Mount-Antennen mit Magneten so drauf auf dem Autos und es klappt super gut.
Okay, überlass es den Amis, seltsame Gesetze zu erfinden.
Das ist hier auch so.
Das ist hier auch so, wie? Man kann auch eine Freisprechanlage benutzen.
Du kannst eine Freisprecherrichtung benutzen fürs Handy, klar, aber Amateurfunk darfst du auch das Handmikrofon in der Hand halten und benutzen. Darfst sogar morsen während des Autofahrens.
Tatsächlich?
Na, wenn du es kannst.
Nein, ich meine, aber du darfst ein technisches Gerät in der Hand halten und Knöpfe drücken.
Das ist korrekt, weil es kein Telefon ist.
Du darfst nur nicht während des Autofahrens telefonieren.
Okay.
Du kannst auch alte C-Netz-Telefone, die früher im Auto verbaut waren, auf Amateurfunk umbauen, dann darfst du es auch benutzen während der Fahrt.
Aber woher kommt es? Das ist einfach nur eine Gesetzeslücke, wo keiner drüber nachgedacht hat?
Es gibt dazu ein Urteil und das heißt einfach, dass Funken ist nicht so anstrengend wie Telefonieren.
Bitte was?
Das heißt, man wird nicht so stark angelenkt.
Könnt ihr dir bitte nochmal eure Rufnamen sagen?
Delta Charlie 4 Lima Whiskey.
Delta Lima 7 Mike Tango X-Ray.
Delta Delta 4 Mike Delta.
F7. Kilo 7 Foxtrot Papa.
Aber das ist doch sozusagen, das ist doch Quatsch. Also mit Verlaub.
Nein, also du hast beim Amateurfunk
also eine Sache. Verlaub.
Also wir kommen da vielleicht nachher auch noch ein bisschen zu. Beim Amateurfunk darfst du dich im Prinzip nicht über alles unterhalten, worüber du dich unterhalten möchtest und bist im Prinzip so ein bisschen auf mehr oder weniger belanglose Kommunikation zwischen Amateurfunkteilnehmern oder zwischen Funkamateuren beschränkt.
Fabienne hat gerade erzählt, sie würde mit ihrem Mann funken.
Beliebt ist auch Metakommunikation.
Und der Hintergedanke, also es gibt da zwei Hintergedanken, warum man dieses Urteil so ein bisschen sich vielleicht herleiten kann. Das eine ist, wenn ich Funken verbiete, dann dürften auch alle Krankenwagen und LKWs und so weiter das auch nicht mehr machen.
Für die könnte man natürlich keine Sondergenehmigung. Na gut.
Die andere Sache ist die, dass man sagt, jemand, der ausgebildeter Amateurfunker ist, beziehungsweise Funkamateur, hat da so viel Erfahrung, dass er das einfach nebenbei macht. Und du guckst nicht dauernd auf das Display und du bist nicht so tief im Gespräch drin und kannst, ich glaube, die Formulierung war auch, du kannst das Gespräch jederzeit unterbrechen und bist nicht wie bei einem Telefonat so tief in dem Gespräch drin, dass du einfach das Funkgerät oder das Telefon fallen lässt, weil du ja eine Verpflichtung hast, deinem Gesprächspartner zu beantworten. Und beim Funken ist jedem klar, dass du es jederzeit abbrechen kann. Das ist so ein bisschen so der Hintergedanke dahinter.
Mit Verlaub, das halte ich für großen Blödsinn. Aber wir sind ja heute nicht hier zusammengekommen über Rechtsprechung und Autofahren, wo ich das wirklich sehr, sehr lustig finde zu sprechen, sondern über das Amateurfunken. Bevor wir drüber sprechen, was das, ich tease noch ein bisschen, also es gibt eine Prüfung. Man hat eine ordentliche Berufsbezeichnung anscheinend. Aber was sind denn eigentlich die technischen Grundlagen? Also wie funktioniert dieses Funkding? Ich habe ja gerade erzählt, irgendwie bei mir hat es damals 1,5 Kilometer gereicht, aber anscheinend funktioniert das auch besser.
Das glaube ich irgendwie nicht. Bist du so sicher, dass das ein CB-Funkgerät war?
Es wurde beim Versandhändler so benamst.
Okay. Vielleicht war so ein kleines Walkie-Talkie mit irgendeiner 4,5-Volt-Batterie drin, was man damals dazu gekriegt hat. Ja,
möglich. Weil CB-Funk geht eigentlich auch deutlich weiter. Es sind 20, 30 Kilometer überhaupt kein Problem.
Meistens oder ab und zu auch über den Atlantik drüber, das geht auch mit CB-Funk.
Okay.
Ja, was sind die Grundlagen? Du fragst danach. Also Funken gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Es gab ja früher Telegrafenstrecken, das heißt, dass dann irgendwie so Leitungen gezogen wurden, über die dann halt gemorst wurde. Das waren so die ersten Kommunikationswege über lange Strecken, wo jetzt nicht irgendwie ein Bote auf schnellen Schuhen oder mit einem Pferd durch die Gegend reiten musste. Und dann gab es dann so Entwicklungen, die technischen Grundlagen, die dann irgendwie so Maxwell und Hertz halt irgendwie entwickelt haben, über Marconi, der so die erste Antenne gebaut hatte, um dann Signale durch die Gegend zu schicken. Das heißt wirklich über die Luftschnittstelle so gesehen, dann Signal rüber zu schicken. Das erste, was halt gebaut wurde, waren sogenannte Knallfunkensender. Die konnten nur an und aus. Das reicht aber für Morsen aus. Also da kann man lang und kurz drüber senden. Das geht dann schon damit. Und dann kam man zu die komplette weitere Entwicklung, dass auch Sprache übertragen werden kann, später Bilder übertragen werden können. Und das geht so, momentan so, ich glaube irgendwie 1890 rum waren so die ersten Gerätschaften, die dann halt über Funk dann auch irgendwie Daten übermitteln konnten.
Und warum hat das, fragt man sich ja gleich so, warum hat das aufgehört? Also außer zu sagen, Hobby-Enthusiasten, das hat ja keine weite Verbreitung eigentlich.
Naja, wo hast du heutzutage Funk? Nimm mal dein Telefon in die Hand und dann schaust du mal drauf, wie viele verschiedene Antennen du da dran hast. Da hast du mindestens 5 verschiedene Antennen, das ist
nicht Funk. Das, was ich meinte, das dürfte auch klar gewesen sein, sondern diese bestimmte Art.
Naja, du meinst Amateurfunk tatsächlich selbst. Also Amateurfunk, geht es immer auf und ab. Also in Deutschland dürfen wir erst so seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Westdeutschland, Amateurfunk betreiben. Das war vorher ziemlich stark eingeschränkt, da die Post meinte, sie hätte eine Hoheit auf Datenübermittlung. Und dann hat sie gesagt, so Leute, die einfach irgendwie Inhalte austauschen, das wollen wir nicht haben. Dementsprechend hat sich das erst so nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt in Deutschland, dass dann Leute halt funken konnten. Das war halt damals ein schönes Hobby, um einfach dann wirklich zu kommunizieren. Telefon war noch nicht so stark ausgebaut. Und dann fing so in den 70er Jahren an, 1975, der CB-Funk. Der wurde dann freigegeben. Das heißt, man brauchte keine Lizenz machen, konnte sich ein Gerät kaufen, konnte es hinstellen, konnte es nutzen. Das war dann so der erste Einschlag für Amateurfunk, dass dann nicht mehr so ein Interesse groß war. Dann gab es Anfang der 90er oder Mitte der 90er die ersten Handys, dass dann Mobilfunk betrieben werden konnte. So konnte ich direkt kommunizieren, da brauchte ich dann auch keinen Amateurfunk mehr. Ende der 90er, Anfang 2000er Internet, das gab dann auch nochmal so einen Einschnitt. So ab 2003 gab es dann irgendwie DSL für 40 € im Monat. Dann gab es auch nicht mehr so ein großes Interesse dran. Ja, und jetzt kommt es langsam, gefühlt wieder, so seit 3-4 Jahren, tatsächlich über technische Entwicklungen, dass wieder sehr viel Selbstbau gemacht wird, sehr viel in eigene Geräte rein investiert wird, beziehungsweise gebastelt wird. Und das Interesse einfach daran groß ist, um irgendwie das zu verstehen und selbst zu bauen.
Aber da geht es schon eher darum, also es gibt sozusagen, also Amateurfunker sind tendenziell schon auch Leute, die das nicht nur wegen des Funkens an sich machen, sondern auch immer wegen der dahinterliegenden Technik und der etwas des arkanen Erringens einer Lizenz oder einer
Prüfung. Genau. Wie war die Prüfungsfrage? Amateurfunk ist ein Funkdienst zwischen Funkamateuren aus persönlicher Neigung, technischem und wissenschaftlichem Interesse und nicht kommerziell. Das ist die Definition nach Gesetz.
Alles klar. Was hat Funken mit Chatroulette zu tun?
Da müssen wir mal die Ionosphäre fragen.
Heißt?
Ja, tatsächlich, also ist so ein schöner Spruch, ich glaube, den hat Travis auch genannt, Travis Goodspeed, von dem Fabienne gerade schon mal gesprochen hatte, Ham Radio, also wie es im Englischen heißt, Amateurradio oder Ham Radio, Slack Shake Roulette, only the Ionosphere decides which other old guys on the other end. So in diese Richtung halt rein, das heißt, ja, wenn ich halt mein Funkgerät aufbaue, meine Antenne aufbaue, ich rufe einfach ins Funkgerät rein, auf irgendeiner Frequenz und guck einfach mal, wer antwortet, wenn ich mich nicht vorher mit irgendwen mal irgendwie verabredet habe. Ja, und dann entscheidet so ein bisschen die Ionosphäre auch darüber, wie die Funkwellen sich über die Erde ausbreiten. Die werden halt an den Luftschichten bzw. an den verschiedenen Schichten um die Erde herum reflektiert und können sich darüber ausbreiten. Ja, und das ist halt ganz unterschiedlich, je nach Sonnenflecken tatsächlich, je nach Jahreszeit auch, je nach sonstige atmosphärische Störungen.
Tageszeit, genau.
Tageszeit natürlich auch ganz stark, das ist immer davon abhängig. Frequenz kommt auch noch alles hinzu.
Okay, wie funktioniert das? Ich nehme das Funkgerät, das ist dann mit einer, das läuft auf einer bestimmten Frequenz und rufe ich in den Äther rein und dann kann jeder, der auf derselben Frequenz hört, antworten.
Genau, also es gibt sogenannte Bandpläne, die festlegen, auf welchen Frequenzen man senden darf, dass man sich nicht gegenseitig stört, dass man nicht irgendwelche kommerziellen Anbieter von, keine Ahnung, Taxifunk zum Beispiel stört oder irgendwelche Radiosender. Und wenn ich im Kurzwellenbereich bin, habe ich eine Antenne, die ich dann, ja, naja, zum Beispiel so schräg gegen Himmel richte und dann bounce das halt so von der Ionosphäre ab und geht zur Erde und wieder nach oben und irgendwo trifft es halt hoffentlich auf die Antenne von jemandem anderen, der das dann auch hören kann. Und der kann mir antworten.
Und also das heißt, es gibt immer nur einen, der dich hört oder es gibt mehrere?
Es gibt vielleicht nur einen, vielleicht auch mehrere. Das kommt halt auf das Zufallsprinzip dann drauf an. Und es kann sein, dass jemand, der irgendwie 400 oder 1000 Kilometer weit weg ist, dein Signal empfängt und jemand, der 20 Kilometer weit weg ist, es schon nicht mehr empfängt, weil er eben gerade im Schatten ist von dieser Reflexion oder in 800 Kilometern es gerade nicht mehr empfängt.
Also ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, ich schieße einen Laser in den Himmel und an dem Ionosphärenspiegel sozusagen wird er wieder runter und dann sagt, es gibt wirklich so einen Punkt, wo das hintrifft. Das ist nicht so dieses, man stellt sich bei Funkwellen vor, die breiten sich so kreisförmig aus und jeder, der sozusagen...
Ja, das machen sie auch. Das Problem ist, die Erde ist halt rund. Das heißt, das geht bis zum Horizont und dann vielleicht noch ein bisschen weiter.
Das ist die sogenannte Bodenwelle.
Genau, die Bodenwelle breitet sich eben so auf dem Boden aus. So heißt das deswegen auch. Aber das geht halt nur bis knapp hinterm Horizont. Dann hört es auf, weil die Erde halt rund ist. Und die Raumwelle, die wird eben an der Ionosphäre zum Beispiel reflektiert. Da gibt es dann verschiedene Schichten und je nachdem, wie die eben geladen sind, reflektiert die eine mehr oder weniger oder dämpft auch irgendwelche Frequenzen, dann kommt man eben nicht mehr durch.
Okay. Das normale UKW-Radio, also Ultrakurzwellenradio, dafür steht ja UKW, sprich alles, was wir irgendwo zwischen 87,5 und 108 MHz empfangen, das ist eigentlich eine geradlinige Ausbreitung von diesen Wellen. Das heißt, die könnten wir eigentlich gar nicht auf großer Weitreiche empfangen. Meistens klappt das ja auch nur so in der Stadt und drumherum irgendwie. Wenn ich mit dem Auto fahre, merke ich ja irgendwie nach 100 Kilometern ist der Sender weg einfach. Da kriege ich die nicht mehr rein. Aber es gibt dann halt auch so Momente, zum Beispiel, wenn gerade mal so ein Föhn über die Alpen hinüberfegt, dass dann sich entsprechende Luftschichten auch bilden.
Sogenannte sporadische E-Schichten.
Genau, und an diesen Schichten kann es dann auch einfach mal vorkommen, dass dort die Wellen reflektiert werden. Es kann also sein, dass du in Bayern plötzlich einen Radiosender aus Italien hörst, obwohl die Alpen dazwischen sind.
Verrückt. Was ist denn jetzt, würde ich gerne von euch wissen, mal die weiteste Entfernung, die ihr jemals gesprochen habt, Fabienne. Was ist der weit entfernteste Funker, den du jemals am Gerät hattest, falls man das so sagt?
Wenn ich in Tennessee war, habe ich viele Leute in Europa gehört und in Russland.
Und ist das dann so, man hört das und also um den Rekord zu halten, sagt man, okay, das ist verständlich, aber eigentlich ist die Verbindung ganz schlecht oder kann man sich da wirklich unterhalten?
Wir haben uns kurz unterhalten und unsere Name gesagt und wie gut das Signal sich gehört und dann... Wenn man nett ist, dann schickt man so eine Postkarte an die Leute, dass du mitgesprochen hast.
Aha. Ist das, weil vorhin kam ja gerade, man darf nur über bestimmte Sachen reden. Durftest du quasi nicht über mehr reden oder wie läuft das?
Doch, aber manchmal, es gibt so eine genannte Pile-Up, bedeutet, es gibt viele Leute, die will mit den Leuten weit weg reden. Und man hört alle die anderen Leute, die versuchen mit die Person in Europa oder die Person in den USA zu reden.
Und dann beeilt man sich.
Genau.
Aha, verstehe. Also, Lars, was war dein weitest entferntester?
Neuseeland. Und das ist von Europa aus tatsächlich um die Erde herum die weiteste Entfernung.
Und da hast du da auch nur Rufnamen ausgetauscht und eine Postkarte hingeschickt?
Auch nur eben schnell Rufzeichen ausgetauscht. Das reicht auch aus, um eine Funkverbindung hingekriegt zu haben.
Anscheinend sitze ich ein Missverständnis auf. Ich dachte ja, man benutzt dieses Funken, um miteinander zu kommunizieren. Aber jetzt kommt es mir so eher vor wie so eine Art Geocaching, ohne sich zu bewegen. Man erreicht eine bestimmte Stelle und wenn man die erreicht hat, lässt man sich sozusagen sagen, okay, ich habe dich erreicht und schickt ihm eine Postkarte.
Na, du fragst ja nach der weitesten Verbindung. Und bei weiten Verbindungen, da tauscht man tatsächlich nur eben schnell Namen in der Regel aus und noch irgendwie die Verbindungsstärke. Ab und zu noch mal ein bisschen mehr, wie gerade das Wetter ist, ist auch mal ganz praktisch, um zu wissen, wie gut man sich ausbreiten kann. Aber meist will ich ja nur testen, wie weit meine Antenne geht, die ich mal selbst gebaut habe.
Ist das quasi so eine Art Sport auch? Also quasi, wenn man Funken betreibt, macht man ab und zu, setzt man sich hin und sagt, oh, jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme?
Sozusagen E-Sport. Es gibt da auch Conteste tatsächlich? Wo es darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stationen zu erreichen. Und dann beschränkt man sich eben wirklich auf in diesem sogenannten QSO, also in dem kurzen Gespräch, das man da führt. Es gibt für alles so kurz zur Abkürzung. Das kommt aus dem Morsen, können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Und in so einem QSO beschränkt man sich wirklich darauf, so die wichtigsten Informationen zu übermitteln. Das heißt, wie ist mein Rufzeichen? Von wo aus rufe ich? Vielleicht noch den Namen kurz zu sagen, also den Vornamen, und durchzugeben, in welcher Qualität man die andere Station empfängt. Und das bekommt man von der Gegenseite auch. Dann schreibt man das jeweils auf und durch die QSL-Karte bestätigt man die Funkverbindung in beide Richtungen. Und dafür bekommt man, wenn es ein Contest war, dann eben auch Punkte.
Verrückt. Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ist die weiteste Verbindung? Das ist jetzt nicht unbedingt um die Erde rum, sondern das war bei mir halt einmal Erde, Mond, Erde. Also so eine Verbindung, dass ich halt von der Erde aus auf den Mond geschossen habe, der Mond reflektiert hat und wieder zurückgeschickt hat. Also das sind dann auch mal ganz locker 380.000 mal 2 Kilometer.
Entschuldigung, was hast du denn da für Antennen? Laserkanonen?
Ja, fast. Also die sind schon 4 Meter lang und als sogenannte Doppel-Yagi-Antenne ausgebildet und dann schickst du da auch mal 500 Watt drauf und dann kommt es auch irgendwo wieder an.
Er sollte es halt nicht unbedingt direkt daneben stehen oder direkt davor.
Vor dem Strahl. Daneben geht schon, aber nicht vor.
Das sind dann auch so die Gründe, warum man tatsächlich für solche Sachen Prüfungen haben möchte.
Dazu kommen wir nachher. Was war deine weiteste Funkverbindung?
Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil Kurzwelle habe ich bisher noch nicht machen können. Weil so im 7. Stock im Hochhaus ist das immer schlecht, eben wegen der Leistung, die man da raushauen muss eventuell. Außer man macht jetzt wirklich nur Morsen, was ich noch nicht kann. Und ansonsten bin ich halt nur so im Stadtbereich quasi unterwegs. Wenn man nicht den Spezialfall Echolink nimmt, den wir nachher auch noch erklären, habe ich mit jemandem aus den USA gesprochen.
Okay. Und Matthias?
Ja, so ungefähr 60 Kilometer. Das ist natürlich auch, ich mache halt hauptsächlich da diesen Quasselfunk auf 70 Zentimeter beziehungsweise 2 Meter. Und das war dann beim Wandern, da habe ich südlich von Berlin so einen kleinen Aussichtsturm erklommen und habe dann von da aus ein QSO über das Spandau-Relais mit jemandem, der gerade auch irgendwo im Auto saß, gemacht. Und das war so ungefähr Luftlinie 60 Kilometer, aber.
Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort Relais gefallen. Schaffen wir das noch vor dem ersten Break zu erklären, was das soll?
Drück doch mal auf diese Pieps-Taste.
Also,
Wir haben da mal was vorbereitet.
Ein paar Sachen mitgebracht. Welche genau soll ich denn jetzt mal zu Gehör
1750
bringen?
1750 und dann vielleicht DB0 BLO.
Dieses?
Und Delta, dieses? Bravo, 0, Bravo, Lima, Oscar.
Was zur Hölle?
Das war ein Relais.
Was ist ein Relais?
Das Problem ist, wenn du mit so einem kleinen Handfunkgerät, ich halte das für den Streamer gerade hoch, das hat so ungefähr 5 Watt Ausgangsleistung, Sendeleistung, damit kommt man nicht so richtig weit.
Was heißt nicht ja so doch, 60 weit? Kilometer.
Ja, 60 Kilometer, wenn du halt Blickkontakt und sowas hast.
Ja.
Wenn du aber in der Stadt unterwegs bist, mit Häusern dazwischen, ist das alles sehr unpraktisch oder mit dem Auto unterwegs bist.
Mhm.
Und deswegen hat man die Idee bekommen, dass man eine sogenannte Relais baut. Das heißt, ich habe 2 Frequenzen, ich mache das Funkgerät an und sende auf einer Eingabefrequenz, so heißt das Ding, diesen Ton, den wir eben zuerst gehört haben, das sind 1750 Hertz aus. Das Relais empfängt den, schaltet sich dann daraufhin ein und gibt auf der Ausgabefrequenz, das ist eine andere Frequenz, das wieder aus, was ich auf der Eingabefrequenz hinsende. Und zwar von dem erhöhten Standpunkt und mit mehr Leistung, als ich das von dem Handfunkgerät machen kann. Und
diese beiden Frequenzen, die weiß man vorher?
Die weiß man vorher?
Die sind üblicherweise bei 70 Zentimeter zum Beispiel 7,6 Megahertz drunter. Oder bei 2 Meter sind es 600 Kilohertz.
Das heißt, ich habe eine Eingabefrequenz, die weiß ich, oder die, da gibt es halt Listen zu, und die Ausgabefrequenz ist entsprechend höher in dem Fall. Und man empfängt eben auf der Ausgabefrequenz des Relais und sendet auf der Eingabefrequenz des Relais und hat dadurch eine Reichweitenerhöhung. Mhm. Und damit kann ich halt im gesamten Stadtgebiet alle erreichen, die auf diesem Relais drauf sind und da zuhören.
Genau, und weil man dieses Relais selber über seinen Funkgerät mit Hilfe von seinem sogenannten Auftastdrohnen fernsteuert, ist das Ganze eine ferngesteuerte Funkstation.
Verstehe. Ich möchte als nächstes dann wirklich gerne wissen, was man reden darf und was man nicht reden darf. Das klären wir aber nach der ersten Musik in diesem Chaos Radio 224 live aus der Marienstraße 11. Und die kommt, passenderweise heißt der Song The Other Side und ist von Lukasch. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 224 über Amateurfunk. Was ihr gerade als letztes gehört habt, war ein Relais. Das ist so eine Art Verstärker, Weiterreichungsstation, die Funksignale aufnimmt und so weiterreicht, dass man sie auch viel weiter entfernt hören kann. Und wir sprechen heute mit Fabienne, Lars, Mutax und Matthias über Amateurfunken. Was das ist, also wie es technisch funktioniert und warum man das macht, haben wir gerade geklärt. Und haben zum letzten über Relays gesprochen, also diese Verstärkerfunktion. Ihr wolltet noch sagen, wie viel es da um Berlin herum gibt von diesen Stationen?
Also in Berlin rundherum 8, 2 noch da, die gerade nicht in Betrieb sind, habe ich gehört.
Nicht so ganz.
Oder nicht so ganz. Und das gerade eben zuletzt war eins, was in der Nähe von Spandau eben steht. Vor der Pause hatten wir, glaube ich, eins in
Hohenschönhausen,
genau, richtig. DB0 GLO. Und gerade eben, das war DB0 SP.
Wer betreibt diese Dinger denn?
Oh, auch genauso Funkamateure, die einfach Spaß dran haben und so ein Ding halt hinstellen. Das ist dann unterschiedlich, wie die finanziert werden. Also manche gehen dann mit dem Hut rum und sammeln dann mal irgendwie Geld ein, so quasi. Andere lassen das über einen Verein laufen, das ist ganz unterschiedlich.
Okay, weil das, also es ist ja wahrscheinlich nicht ganz billig. Ich habe ja gerade gesagt, irgendwie zum Mond braucht man 500 Watt. Ist so ein Relais vielleicht nicht ganz so?
Na, die senden ungefähr mit 10 Watt raus, 10, 15 Watt. Mehr machen die normalerweise nicht. Das reicht aber auch, weil sie auf einem erhöhten Standort sind, zum Beispiel auf so einem Telekommunikationsturm von der Post mit da drauf oder auf einem Funkmast von einem Mobilfunkanbieter oder sowas mit drauf. Und im Prinzip braucht man nur zwei Funkgeräte und ein bisschen Hardware dazu, zum Beispiel ein Raspberry Pi tatsächlich.
Okay, das ist jetzt nicht so doll viel. Jetzt würde ich gerne mal hören, worüber man da eigentlich reden darf. Weil Sie habt ja schon gesagt, man darf nicht über alles reden. Das ist, wenn man irgendwie Ziele sehr weit weg anfunkt oder Leute, die begehrt sind, da muss man sich kurz halten. Aber gleichzeitig hat Fabienne erzählt, sie nutzt es, weil man im Auto sprechen darf, was man halt mit Smartphones nicht darf. Fabienne, kannst du vielleicht mal erzählen, also was darf man bei euch reden und was redest du tatsächlich?
Ja, in den USA muss man nicht, wie sagt man, Swear Words sagen. Aber das gehört zum Beispiel in Los Angeles kannst du auch Swearwords damit so was mit sagen. Du kannst nicht singen, du kannst keine Musik haben, so kein Singen, keine Musik. Aber das sind amerikanische Regeln. Ich glaube, die sind ein bisschen ähnlich in Deutschland. Aber das, warum kein so schlechtes Wort, ist, weil Kinder kann auch Amateurfunken. Und das gehört dazu. So.
Okay. Deswegen. Und ist es so, dass das Gespräch nur eine bestimmte Länge haben darf? Also ist es so, dass man den Kanal irgendwann wieder freiräumen muss? Oder wenn man spricht, dann darf man das auch erstmal machen?
Nein, ich habe so über HF geredet und HF, so diese High Frequency, Hochfrequenz, so 20 Meter, 40 Meter, wenn man so diese lange Strecke, manchmal spricht man sehr kurz, weil es gibt viele Leute, die mit den anderen Leuten reden will. Aber es gibt manchmal Leute, die so, die reden. Sie reden einfach so, wie sind die Kinder? Ich habe so vor einer Woche in Seattle gehört, jemand in Italien, die mit jemand in Texas gesprochen hat. Und die haben so sehr lang, so 5 Minuten so gelabert über irgendwas, so Familiengeschichte. So, das ist auch nicht keine feste Regel. Es gibt auch Freunde, die weit weg voneinander sind. Und wenn die so die Chance miteinander zu reden, dann reden sie ein bisschen länger.
Okay, muss man, gibt es denn sozusagen bestimmte Kanäle, die man dann dafür nimmt, die sozusagen, weil ihr habt ja gerade gesagt, zum Beispiel für Relays gibt es bestimmte Kanäle, da würde man jetzt wahrscheinlich denken, da macht man es halt lieber nicht so lang. Muss man sich da irgendwo hinbegeben?
Ja, deswegen ist die Bandpläne da und sagt dir, was, wo du so reden soll und wo du morsen soll und wo du so anhören, so anrufen, neue Leute anrufen soll. Es gibt so bestimmte bestimmte Frequenz dafür.
Ah, verstehe, okay.
Also es gibt eine sogenannte Anruffrequenz, es gibt auch internationale Anruffrequenzen. Und was man normalerweise macht, man sendet auf dieser Anruffrequenz einen allgemeinen Ruf aus. Und sobald jemand antwortet, verabredet man ihm eine Frequenz, auf die man wechselt, die hoffentlich auch frei ist, da muss man eben kurz reinhören. Dann wechseln beide auf die neue Frequenz und da kann man sich unterhalten und dann ist die Anruffrequenz wieder frei. Und diese Dauer, es gibt in Deutschland zumindest die Geschichte, dass man so alle 10 Minuten sein Rufzeichen nennen sollte, damit klar ist, wer da spricht. Mhm. Und dass man auch mal ab und zu Lücken lassen sollte, gerade auf Relais, damit andere Leute auch mal dazwischen kommen können und auch ihren Funkverkehr darüber abwickeln können. Okay. Das ist einfach eine Sache der guten Sitte und der Höflichkeit. Bei der Rufzeichennennung, die steht, glaube ich, tatsächlich auch in den Vorschriften drin, dass die alle 10 Minuten zu erfolgen
haben normalerweise. Gibt es da so eine Art Stoppwort auch? Also wenn ich sozusagen auf einen Kanal komme, wo 2 Leute stundenlang reden, dass ich dann irgendwas reinkrähe?
Na, das mit dem Reinkrähen wird halt schwierig. Wenn du weniger Leistung hast als die anderen, dann kommst du halt gar nicht dazwischen.
Das heißt aber auch, wenn ich mehr Leistung habe, dann...
Das heißt, wenn du mehr Leistung hast und wenn du ein zugelassener Amateurfunker mit einer festen Amateurfunkstelle bist, darfst du bis 1000 Watt aussenden.
750 in Deutschland. Kommt immer auf die Frequenz an.
Ja, so. Kommt auf die Frequenz an.
Apropos Frequenz, ihr habt jetzt die ganze Zeit 70 Zentimeter, 2 Meter, 40 Meter.
Da wollte ich eben noch einhaken. Fabian hat ja was von 40 Metern gesprochen und dann von großer Entfernung. Die 40 Meter ist die Wellenlänge, also die Länge der Funkwelle im Raum. Und je länger die ist, die Funkwelle, umso weiter kommt man auch normalerweise weg. Das heißt, 40 Meter ist Kurzwelle. Mhm. Und wenn wir jetzt hier so auf 70 Zentimeter gehen, dann sind das eben so 433 Megahertz. 2 Meter sind ungefähr 144 Megahertz.
Hä?
Ha.
Hat mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun.
Ja, aber was hat das nochmal mit der Länge zu tun?
Na,
also der Reichweite?
Je länger die Welle ist, das heißt, je geringer die Frequenz ist, umso höher ist die Reichweite der Funkausbreitung. Deswegen Langwellensender, die gehen sehr weit. Mittelwelle ist dazwischen. UKW geht halt wirklich nur so im Nahbereich.
Okay, das ist auch sozusagen große Zahl. Ist.
Und WLAN ist dann noch kleiner. Das sind 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz.
Naja, UKW nutze ich auch, um gegen den Mond zu schießen.
Ja, aber da hast du Sichtverbindung.
Da habe ich Sichtverbindung, das ist vollkommen richtig.
Okay, warte mal. Also hohe Frequenz, kurze Reichweite.
Ja, so ganz grob gesehen, ja.
Ja. Grob reicht mir. Sehr gut. So, jetzt kam die ganze Zeit ja schon immer so, also Amateurfunker, die müssen ja eine Prüfung. Was genau? Da wird dieses Funkzeichen eigentlich, wird es von offizieller Stelle vergeben oder darf ich mir das ausdenken?
Oh ja.
Das darf man sich ausdenken.
Wenn es noch frei ist, in bestimmten Rahmen.
Okay.
Also der Landeskenner ist in der Regel vorne relativ fest, also da ist man zum Beispiel in Deutschland auf irgendetwas mit D und dann hat man eine ganze Latte an verschiedenen
Südkorea weiteren hat auch D.
Ja, richtig, richtig. Alles ab was kommt? Ab was ist Südkorea?
Details.
Ja, genau. Also man kann sich zum Beispiel Delta oder Delta Lima irgendwie so etwas vorne ranstellen, das ist der Landeskenner für Deutschland. Dann hat man in der Regel eine Zahl und dann kann man sich noch einen 2- bis 3-stelligen Kürzel hinten dran setzen.
Ja, das ist aber schon eine uralte Sache. Also die Landeskenner, die wurden schon so mit der ersten Funktagung vergeben. Also es war so im Jahre 1906, wo die ersten Länder sich zusammengerottet haben und festgestellt haben, so Frequenzen sind ja endlich. Das heißt, wenn jemand auf einer Frequenz sendet, kann ich jemand anderes auf derselben Frequenz senden. Hat man ja gerade auch so mit mehr Leistung, dass man drüber kommt. Und die haben sich dann schon überlegt, so, ja, wofür brauchen wir denn jetzt überhaupt Funk? Erstmal halt generell so für Radio, für Kommunikation. Man wollte ja immer halt so den Atlantik überqueren, für Kommunikation halt zwischen dem Europa und den neuen Staaten da drüben. Und da hat man halt einfach ein paar Sachen festgelegt, dass zum Beispiel auch Schiffe Funk kriegen, die sollen auf bestimmten Frequenzen halt arbeiten. Und damit man halt erkennen kann, von wo die Station kommt, wurden diese sogenannten Landeskenner eingeführt, die auch lustigerweise nicht nur im Amateurfunk, sondern auch im Schiffsfunk und auch im Flugfunk dieselben Präfixe haben, also mit denselben Buchstaben anfangen. Deutschland hat man ja gerade schon gehabt, dass das dann halt irgendwie mit einem D anfängt in bestimmten Bereichen. Nicht die komplette D-Spanne, aber ein Teil davon. Jetzt Frankreich hatte Fabienne vorhin genannt, fängt mit einem F an, Foxtrot. USA. Aber
die Schweiz zum Beispiel mit HB.
Weil?
Ist so.
Hohe Berge.
Sicher. Also so ein Funkzeichen, das bekommt man dann, also man darf es jetzt irgendwie so im Rahmen selber aussuchen, aber man kommt es verliehen oder man darf es offiziell benutzen, nachdem man eine Prüfung hat?
Man
oder
darf es bezahlen, wenn man eine Prüfung hat.
Man darf es bezahlen, wenn man...
Zumindest in Deutschland genauso. Und die Funkzeichen, die werden in Deutschland auch von der Bundesnetzagentur vergeben, die generell für diesen Bereich zuständig ist. Also man macht erstmal eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur, damit darf man theoretisch...
Also eigentlich lernt man vorher.
Ja, natürlich, man lernt vorher einiges.
Okay, und vielleicht macht man sogar vorher noch einen Kurs. Nochmal ganz
von Anfang an. Also was überhaupt unterliegt einer Regelung? Also wir sagen, ich erhalte anscheinend eine Erlaubnis, um irgendwas zu tun. Was genau ist diese Erlaubnis? Ist es die Erlaubnis, ein Gerät zu benutzen?
Ist also die Erlaubnis zu frickeln tatsächlich. Also ich darf selbst dann Geräte bauen, ich darf Antennen bauen, ich darf diese benutzen, ohne jetzt irgendwie so ein Gütesiegel da drauf zu haben. Jedes andere Gerät, was irgendwie funkt, was du in deine Finger kriegst, die haben irgendein Zeichen hinten drauf, dass die geprüft worden sind und dass die für okay befunden worden sind. Ob es ein Walkie-Talkie ist, ob es ein Babyfon ist, ob es irgendwie dein Gerät ist, mit dem du deinen Lichter ein- und ausschaltest, ohne von der Couch aufzustehen. Die haben alle ein Siegel drauf, dass die für okay befunden worden sind.
Das heißt aber auch, wenn ich sozusagen mit Amateurfunken Funkamateuren will, kann ich mir einfach ein Gerät kaufen, was diese Frequenzen und Technologie kann und kann dann mit denen reden.
Theoretisch könntest du mit reden, ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber, ist eine Ordnungswidrigkeit, weil du hast keine Lizenz gemacht dafür. Also du weißt nicht, was du da machst im Grunde.
Aber du hast doch gerade gesagt, es geht um das Gütesiegel auf dem Gerät.
Naja. Stopp. Also. Es gibt diese sogenannten PMR-Geräte. Das sind Geräte, die du im Baumarkt kaufen kannst. Die sind auf bestimmten Frequenzen festgenagelt. Da kannst du 4, 5 Frequenzen auswählen. Es gibt ICB-Funkgeräte, die kannst du kaufen und dann kannst du sie benutzen. Wenn wir jetzt allerdings von einem Amateurfunkdienst, von einem Funkamateur reden, dann sind das bestimmte Frequenzen, die in den Wandplänen halt festgelegt sind. Und das sind wesentlich mehr Frequenzen, als die anderen Geräte können.
Und das heißt also Geräte, mit dem man diese Frequenzen alle nutzen kann, die haben nie so ein Gütesiegel?
Na, die können auch eins haben. Allerdings normalerweise verfällt das halt, wenn du das Gerät aufmachst.
Na, muss ich ja nicht.
Na, aber wir dürfen und wir dürfen es umbauen.
Darum geht es jetzt nicht. Sondern meine Frage ist jetzt, kann ich ein Gerät kaufen, das so ein Gütesiegel trägt, mit dem ich sozusagen auf diese ganzen Frequenzbänder des Amateurfunks zugreifen kann?
Du kannst zuhören.
Hören darfst du. Also naja, hören und, darfst du immer.
Na, und senden. Ich mache das Gerät nicht auf. Also gibt's ein
genau,
Gerät?
Genau, senden darfst du nicht. Und der Hintergrund ist der, die Frequenz, also das Gerät, was hier vor uns steht zum Beispiel, das kann ich wild umstellen auf verschiedene Frequenzen, zum Beispiel auch auf den Schiffsfunk. Und dann würde ich ja den Schiffsfunk stören. Oder das heißt, ich kann Taxifunk stören. Oder ich kann alles Mögliche
aber
stören.
Aber nochmal gefragt, also ich kaufe dieses Gerät. Das Gerät hat möglicherweise so ein Siegel. Ich darf es aber nicht sendend benutzen.
Genau. Richtig.
Okay. Also das heißt,
also du nicht.
Du darfst aber zum Beispiel dir ein CB-Funkgerät zulegen, was auch eben, das ist der große Unterschied eben zum Amateurfunk, der CB-Funk, da dürfen zum Beispiel nur geprüfte und zugelassene Geräte eben verwendet werden. Gleichzeitig darf man zum Beispiel nicht irgendwie mit seinem Amateurfunk-Equipment in den CB-Funkbereich. Eben, weil man kein zugelassenes Gerät hat.
Weil da kein Siegel drauf ist, weil die Sendeleistung nicht begrenzt ist, weil wir alle CB-Funker wegdrücken würden in der Umgebung, die das nicht mehr benutzen können und man die CB-Funker schützen möchte vor diesen bösen Amateurfunkern. Was ich gut verstehen kann. Die sollen halt diese Frequenzen auch für sich wirklich haben.
Und okay, dürfen. So. Es gibt also, ich erlange also, indem ich dieses, was auch immer abschließe, klären wir gleich, die Erlaubnis in bestimmten Frequenzbändern zu senden und sozusagen
dafür. Na, erstmal mit der Prüfung wird nur gesagt, dass du das Fachwissen hast und zwar sowohl das Technische als auch das Betriebstechnik, also wie mache ich das, als auch die gesetzlichen Grundlagen alle kennst, sprich, welche Einschränkungen gibt es.
Ich will nicht
und
mehr Amateurfunk.
Wenn du diese Prüfung gemacht hast, und da gibt es 2 in Deutschland, A und E, wenn du die gemacht hast, dann kannst du die Zulassung zum Amateurfunkdienst beantragen und da teilst du mit, welches Rufzeichen du haben möchtest.
Wie viele 1.000 Euro kostet das?
70.
Naja, die Prüfung selbst kostet 80 Euro genau, für die Klasse E und für die Klasse A 110 Euro und das Rufzeichen kostet nochmal 70 Euro. Also bist du zwischen 150 und 180 Euro dabei.
Und was ist Klasse A und Klasse E?
Ah, E kann man für Einsteiger nennen und für A ist dann Advanced quasi.
Wir das nennen heißt, sie auch die Lizenz zum Löten. Also mit A darf man tatsächlich auch Funkgeräte bauen und darf auf alle Frequenzen drauf.
Das und darf ich mit E auch, nur mit E ist halt eine Einschränkung, dass ich nicht alle Frequenzen nutzen darf, nur begrenzte Ausgangsleistung. Früher war es zum Beispiel noch eingeschränkt, dass ich noch nicht mal das Relais-Funkstellen benutzen durfte, sondern nur so Walkie-Talkie-mäßig zwischen 2 Funkgeräten halt arbeiten durfte.
Und ist das sozusagen, muss man erst E machen, dann 2 Jahre das gedrosselte Motorrad fahren und dann nehmen?
Also ich hab direkt A gemacht, weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt anfange zu lernen, und erst die E mache, setze ich mich danach garantiert nie wieder hin und lerne. Und hab halt direkt die A gemacht.
Okay, der Unterschied in der Prüfung ist einfach darin, dass die Technik sich unterscheidet. Also Betriebstechnik und Vorschriften sind bei beiden Prüfungen gleich. Und die Technik ist bei der Klasse A nochmal so um, 3-mal so großer Umfang.
Müssen wir vielleicht nochmal sagen, es gibt die Prüfungen bestehen aus 3 Teilen. Das sind Fragebögen, Multiple Choice. Und da gibt es eben die Betriebstechnik. Da lerne ich eben, wie mache ich das praktisch, wenn ich funke? Wie rede ich mit Leuten? Was ist ein QSO? Dann gibt es den Technikteil, da gibt es dann darum, wie baue ich ein Funkgerät, was ist ein spannungsgesteuerter Oszillator, wie baue ich Mittelstufen, wie berechne ich das alles?
Ich möchte nicht mehr Amateurfunker
werden. Wie berechne ich Antennen, wie berechne ich den Sicherheitsabstand zu Antennen?
Nicht ganz unwichtig.
Berate, wenn er da irgendwie drunter steht. Und dann gibt es noch die Vorschriften, wo dann halt drin steht, auf welchen Frequenzen darf ich tatsächlich senden, mit welcher Leistung.
Wie lange muss man dafür lernen? Also A, um sich das drauf zu schaffen und B,
um das aus... Es kommt drauf an, es sind 1780 Fragen, glaube ich, so um den Dreh oder 1700 sowas.
Für Klasse A. Für Klasse A. Aus denen ausgewählt wird. Oder die
man aus denen wird ausgewählt. Okay. Das sind dann 3 Stunden Prüfung, die man hat.
Holy shit.
Und wenn man vorhin einen Kurs gemacht hat und irgendwie Grundwissen hat in der E-Technik, dann kann man das auch in 3 Tagen lernen. Aber naja, ich empfehle es deutlich, das nicht zu tun.
Also ich habe 3 Monate gelernt
ungefähr. Also ich habe die Klasse E über Nacht gelernt und ohne Kurs. Ich hatte das technische Grundwissen.
Wollte gerade sagen.
Und die Klasse A, die hat mich dann aber doch nochmal irgendwie so 1 Monat S-Bahnfahrt morgens gekostet quasi.
Okay.
Also es gibt da sehr coole Software zu, die an das Lernen da sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Ich glaube, AFU-Trainer heißt das Ding mittlerweile. Was man mit Wine auch unter Linux nutzen kann übrigens. Und das stellt halt damit diese ganzen Fragen vor und man wird dann abgefragt. Das hat dann auch irgendwie Statistik drin und fragt immer wieder die, die man nicht konnte und so weiter.
Es hat Hilfestellungen drin. Es verlinkt automatisch auf eine Seite, wo man das Ganze nochmal in einer Kurzform erklärt bekommt. Und es ist echt gut, das Tool.
Okay. Jetzt habe ich ja gelernt, Amateurfunk heißt im Englischen Ham Radio. Fabienne, ist bei euch die Prüfung auch so kompliziert und langwierig? Oder ist das eher so wie eine Pistole kaufen?
Nee. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ach, direkt ins Herz, danke schön. Die erste, wir haben 3 Niveaus. Wir haben Technician, das ist so der Einsteiger. Wir haben General, das ist der mittlere, und dann haben wir Extra. Und die erste 2 sind ziemlich einfach. Ich würde sagen, die erste 2 passen in die erste so Einsteiger von der Deutsche. Und die Extra ist ein bisschen leichter als die so A-Advanced von Deutschland. Weil eine Freundin von uns, die ist Deutschin und die hat das in Deutschland gemacht und dann ist die in den USA angekommen. Und man durfte in den USA als Ausländer auch die amerikanische Prüfung machen. Es kostet bei uns $15 total. Wenn man alle 3 in einen Tag macht, dann kostet das nur $15. Das kostet so $15 pro Prüfung. Und wenn du alle 3 Prüfungen in einen Tag machst, dann kostet das nur $15. Und es gibt auch Prüfungen, die kostenlos sind. Und ich bin so dabei als die Prüfer, weil wir haben ein anderes System in den USA. Wir haben so, wir können so selbst eine Club, so eine Gruppe machen, die so lizenziert ist, die Prüfung zu machen. Und ich gehöre dazu jetzt seit paar Wochen jetzt eigentlich, eine Prüfung, die kostenlos ist. Aber das ist ein bisschen, das ist nicht überall in Amerika kostenlos. Normalerweise kostet das $15. Für die Deutsche und Deutschen ist die amerikanische Prüfung ziemlich einfach. Wenn du kurz so vor einem Monat die deutsche Prüfung gemacht hast und du hast das alles so frisch im Kopf, dann würdest du sehr schnell so die amerikanische Prüfung bekommen. Es gibt nur so ein paar amerikanische Regeln, die ein bisschen anders sind, aber es ist nicht so weit weg von der deutschen Prüfung.
Ja, man sagt ja auch, dass die amerikanische Prüfung für Amerikaner so schwierig ist, weil sie SI-Einheiten, das metrische System, lernen müssen dafür.
Das auch.
Das ist ja sehr schön. So, jetzt hat Fabienne gerade erzählt, sie ist da, also da haben sie einen Club gegründet und da werden dann Prüfungen gemacht, da wird wahrscheinlich auch das Wissen vermittelt. Wie ist denn das, also ihr habt das hier im Club gemacht, wie ist das denn in Deutschland, wenn ich jetzt Funkamateur werden will, wo gehe ich denn da hin? Also gibt es da Bildungsinstitutionen oder wie läuft es?
Es ist ganz unterschiedlich. Also die Prüfung kann ich in Deutschland nur bei der Bundesnetzagentur machen, die hat so, ich glaube, aktuell 10 Außenstellen, die Prüfungen abnehmen. Die machen dann so, ich sag mal, alle 4 bis 6 Wochen eine Prüfung. Da passen im Prüfungsraum so zwischen 15 und 30 Leute rein. Hier in Berlin passen nur zum Beispiel 15 Leute rein. Also Berlin kann man auch eine Prüfung machen. Man meldet sich vorher per Formular bei der Bundesnetzagentur und ist halt eine deutsche Behörde, wie es üblich ist.
Natürlich.
Kriegt dann irgendwann ein Antwortschreiben. Ja, wir haben dann noch einen freien Prüfungstermin am dann und dann in irgendwann x Wochen oder x Monaten und überweisen sie jetzt schon mal die ganzen Gebühren dafür.
Natürlich.
Ja, und dann hast du einen Prüfungstermin, auf den du hinarbeiten kannst. Du kannst selbstständig lernen, du kannst mit Büchern lernen, du kannst Online-Kurse belegen, wo du jede Woche eine E-Mail kriegst, wo du die Antworten dann halt wieder zurückschickst und ja, dann auch ausgewertet kriegst. Du kannst einen Amateurfunkkurs besuchen, der entweder halt von lokalen Amateurfunkclubs angeboten wird oder halt auch ja bei der Volkshochschule oder auch hier im CCC halt einfach. Wir machen das ja auch hier. Das ist vollkommen unterschiedlich, wie du lernen möchtest. Hauptsache, du lernst für die Prüfung und machst die Prüfung bei der Bundesnetzagentur.
Aber ist das, oder ist sogar an der Uni, ganz kurz.
Quasi so eine Art Unisport.
Also bei an der TU Berlin zum Beispiel geht es um Amateurfunkgruppe, DK0TU heißen die. Das ist das Rufzeichen ihrer Clubstation. Und die bieten tatsächlich einen Amateurfunkkurs an, der sogar Leistungspunkte bekommt, die man ins Studium einbringen kann, in entsprechenden Fächern. Also Elektrotechnik zum Beispiel, da bietet sich das natürlich an.
Studenten aufgemerkt.
Und im Oktober geht da übrigens wieder ein neuer Kurs los und es gibt mehrere Universitäten, die auch Amateurfunkgruppen da haben. Ich weiß aber nicht, wie es da mit Kursen aussieht, die angerechnet werden können. Aber in Berlin haben wir das, dass es eben als Teil vom Elektrotechnikstudium anerkannt werden kann.
Und ist das so quasi, also wenn ich irgendwo in Deutschland lebe, ist die Chance relativ hoch, dass ich was finde, wo ich das auch kostenlos tatsächlich machen kann, weil das so ein Hobby-Ding ist? Oder kostet das auch Geld?
Kurse sind unterschiedlich. Also das ist dann immer von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Mhm. Ich biete jetzt hier die Kurse kostenlos an, einfach weil es mir Spaß macht und ich dann hinterher mehr Leute habe, mit denen ich auch funken kann. Das ist mein großer Spaß da dran und das hat sich jetzt hier in Berlin schon ausgezahlt tatsächlich. Es gibt aber andere Gruppen, die sagen so, ja, was nichts kostet, kann auch nichts sein. Mhm. Die nehmen dann halt eine Gebühr dafür oder dass sie sagen, du musst Mitglied in einem Funkamateurclub werden, damit das sich auch mal ein bisschen rechnet einfach. Es ist vollkommen unterschiedlich, aber meistens ist das gar nicht mal so teuer. Also wenn ich vergleichen würde, ich würde so einen Kurs irgendwo in der freien Wirtschaft irgendwie belegen, da kannst du mal tausende von Euro hinlegen. Hier kannst du halt quasi Grundlagen Elektrotechnik und Funktechnik, HF-Technik einfach mal lernen. Musst natürlich dann nebenbei auch die Gesetzeskunde und die Betriebstechnik noch lernen und die Prüfung machen, aber das ist relativ günstig dann.
Ich glaube, halbes Jahr war das, jeden Montag, oder?
Wir haben das jetzt hier so gemacht, genau, richtig. Das waren 22 Wochen mit jeweils 2,5 Stunden für die Klasse A darauf hinzuarbeiten. Das ist auch ungefähr der Rahmen, der angesetzt werden sollte, wenn du einen Kurs besuchst. Es gibt Intensivkurse, es gibt auch Kurse, die ein ganzes Jahr einfach überlaufen, die halt auch online dann sind oder so. Das ist ganz unterschiedlich, wie der Kurs halt aufgebaut ist.
Und ist das sozusagen dieser Kurs, den du hier gemacht hast, ein halbes Jahr lang, ist das dann, man kommt einmal die Woche diesen Abend her und damit ist gut, dann muss man dann noch zu Hause irgendwie stundenlang sitzen und löten und lernen und Dinge tun?
Also das lernen können die solltest du auf jeden Fall danach noch. Also du solltest auf jeden Fall danach noch, je nachdem wie natürlich dein Vorwissen ist, aber du solltest auf jeden Fall mal noch so 2-3 Monate ein Plan, um wirklich immer sich regelmäßig dann hinzusetzen, ja, abends und...
Jeden Abend.
Ja, nicht jeden Abend, aber schon so alle 2 Tage und gegen Ende natürlich, wenn es auf die Prüfung zugeht, am besten schon jeden Abend und einfach mal halt entweder Prüfungsaufgaben durchrechnen oder einfach mal in der S-Bahn sitzen und auf dem Telefon so da diese Betriebsfragen, dafür eignet sich das total gut, Betrieb oder Rechtsfragen, einfach mal durchklicken.
Okay. Es ist halt tatsächlich trainieren. Sehr Unterschied, wie die Vorkenntnisse sind. Also ich habe halt vor einiger Zeit mal mit dem Elektrotechnikstudium angefangen, da dann zwar die Hälfte vergessen, aber durch den Kurs... Montags ist das alles wieder aufgefrischt worden. Dann ein bisschen durch zwischendurch üben und dann kann es halt auch reichen, dass man am Mittwoch anfängt, wenn am Montag die Prüfung ist. Aber das ist halt wirklich Stress und dann macht man 20 Stunden am Stück die Prüfungsfragen. Also wirklich am Stück 20 Stunden. Okay. Wenn man das kann, kann man das auch so machen, aber es ist wirklich nicht zu empfehlen.
Okay.
Nee, ein bisschen Spaß sollte ja auf jeden Fall schon dabei bleiben.
Also man muss tatsächlich so ein bisschen Aufwand investieren, das habe ich jetzt vernommen. Dann macht man diese Prüfung und wenn man die bestanden hat, dann kann man sein Funkzeichen, wie heißt das?
Rufzeichen
beantragen quasi. Also man sucht sich eins aus innerhalb dieses Rahmens und sagt dann, hier, ich hätte das gern, zahlt das Geld und dann hat man das.
Wenn es noch frei war und nicht reserviert ist, genau, weil da gerade jemand gestorben ist oder so, dann ja.
Auch ein interessantes Mordmotiv. Ah, andere Geschichte. Gut, dann wissen wir jetzt, wie man zu einem Rufzeichen kommt und wir werden dann gleich mal darüber sprechen, was man damit so genau anstellen kann. Vorher aber noch ein kleines bisschen Musik und hierbei handelt es sich, glaube ich, um einen Hörerwunsch und zwar Retribution von Pacific. We'll be right back. Retribution von Pacific, ein altes Amiga 500 Demo, das der Danimo rausgesucht hat, der hier beim Chaos Radio 224 und auch bei vielen anderen Chaos Radios sich ganz herzzerreißend großartig um die Technik kümmert und nicht nur das, auch noch die Nerd News heraussucht, die präsentiert werden von Christina.
Die Nerd News. Die Bundesregierung plant nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Einrichtung einer neuen Bundesbehörde namens CITES. Sie soll für Bundespolizei, BKA und Verfassungsschutz Nachrichten von Diensten wie WhatsApp, Signal und Threema entschlüsseln. Dabei dürfte es jedoch nur nachrangig um Versuche gehen, die Verschlüsselungsmechanismen zu knacken. Vielmehr werden Nachrichten per Bundestrojaner, der sogenannten Quellen-TKÜ, vor der Verschlüsselung abgefangen. Angeblich soll die neue Behörde aber keine neuen Befugnisse erhalten. Der ehemalige Datenschutzbeauftragte Peter Schaar merkt jedoch an, dass die Strafprozessordnung keine Rechtsgrundlage und damit keine Legitimation für den Einsatz von Staatstrojanern für Online-Durchsuchungen enthalte. CITES soll mit 60 Mitarbeitern starten und bis 2022 auf 400 Mitarbeiter anwachsen. Parallel dazu sollen die Mittel zur Entschlüsselung solcher Nachrichten beim BND, der nicht an CITES teilnehmen soll, ebenfalls erheblich aufgestockt werden. Das Kabinett der Bundesregierung hat unterdessen einen Gesetzesentwurf befürwortet, der dem Bundesnachrichtendienst nach NSA-Manier das Abschnorcheln von Internetverkehr auch in Deutschland gestattet. Dieses würde im Nachhinein die vom NSA-Untersuchungsausschuss kritisierten Praktiken des BND legitimieren, bei dem der Dienst Daten zum Beispiel an Knoten wie dem DZIX in Frankfurt abgreift. Bislang definierte der BND den Standort des DZIX schlicht als virtuelles Ausland. Ein mehr als fragwürdiges Vorgehen. Der BND brauche diese Befugnisse, um Ausländer im Inland abhören zu können, die mit dem Ausland kommunizieren. So begründet auch die NSA ihr Vorgehen im US-Inland. Wie der BND dabei sicherstellen will, dass wie vorgeschrieben keine Kommunikation zwischen Deutschen im In- oder Ausland abgehört werden, bleibt unterdessen sein Geheimnis. Der NSA ist diese saubere Trennung jedenfalls nicht gelungen. In jedem Fall darf sich der Steuerzahler auf Mehrkosten von jährlich mindestens 6,5 Millionen Euro freuen. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten ist sich einig, dass das Analogfernsehen in den Kabelnetzen zügig abgeschaltet werden soll. Derzeit schauen noch rund 24% aller Zuschauer Analogfernsehen per Kabelanschluss. Der Verband der Kabelnetzbetreiber plant die Komplettabschaltung der Analog-TV-Verbreitung bis 2018. Dann sollen weniger als 20% der Zuschauer noch den alten Empfangsweg nutzen. Bei Unity Media ist bereits Mitte 2017 Schluss. Die analogen Fernsehsignale im Kabelnetz belegen im Vergleich zu den gut komprimierbaren Digitalsendern sehr viel Bandbreite auf dem Koaxialkabel, das auf der letzten Meile gemeinsam genutzt wird. Diese Bandbreite fehlt dann für die Verbreitung von HDTV oder Breitbandinternet.
Und damit herzlich willkommen zurück im Chaos Radio 224, wo wir über Amateurfunk reden. Und zwar mit Fabienne, Lars, Mutax und Matthias. Hallo und willkommen zurück.
Hallo.
Hallo.
Und weil es in den Nerd News ja gerade auch so ein bisschen um Datenschutz ging oder beziehungsweise um die Dinge, die passieren, damit wir nicht so viel Datenschutz haben, darüber wolltet ihr an dieser Stelle auch ein bisschen reden.
Ich denke, das passt einfach super rein. Beim Amateurfunk ist das total einfach. Es gibt keinen Datenschutz.
Ja, nee, tatsächlich so. Also, mithören.
Es ist offene Sprache, was wir dort haben, so heißt es tatsächlich. So steht es auch in den Regulations drin, die weltweit gelten. Es darf nur offene Sprache verwendet werden. Das heißt, alles, was ich spreche, muss offen sein. Es darf nicht verschlüsselt sein.
Also Esperanto und Latein.
Das steht zum Beispiel in den österreichischen Regeln in Gesetzgebung nochmal explizit drin.
Nicht so schnell. Also in den Statuten steht, dass die Art und Weise, wie man kommuniziert über Funk, soll für alle, die da theoretisch zuhören, auch verständlich sein.
Richtig. Genau.
Das heißt also, wenn ich in Deutschland funke, soll ich Deutsch sprechen oder wie? Wie ist das gemeint?
Ich glaube, da steht offene Sprache und das heißt? Etwas, das halt gängig ist. Also nicht verschlüsseln, nicht mit Codewörtern. Man darf zum Beispiel auch nur Nachrichten...
Wie war nochmal euer Rufzeichen? Was ist ein QSO? Moment.
Ja, aber das ist ja Amateurfunkslang sozusagen. Das ist ja wiederum offene Sprache. Das ist ja gängig.
Was du halt auch nicht machen darfst, ist Nachrichten für Dritte übermitteln. Das heißt, du darfst zum Beispiel keinen Telegram- oder Kurierdienst damit betreiben, dass du über Amateurfunk, über die Frequenzen und mit der Technik, mit deinem Rufzeichen Nachrichten für Dritte übermittelst, weil das eine Teilnahme am Amateurfunkdienst wäre und die anderen müssen eben auch ein Rufzeichen dafür haben. Und man kann sich das so ein bisschen vielleicht erklären mit Funken, wie das so früher war, wo das herkommt. Das waren halt so Agentensachen, die da abgelaufen sind. Du möchtest halt, wenn du eine Funkverbindung aufnimmst, eine Funkaussendung aufnimmst, möchtest du wissen, ob das jetzt irgendwie möglicherweise Spione sind, die geheime Informationen aus deinem Land nach draußen senden. Und wenn das alles offene Sprache ist und nicht verschlüsselt und das Rufzeichen genannt wird, dann weißt du ja, wer das ist.
Warte mal, mir geht gerade eine Laterne auf. Kommt es daher, dieses alberne, der Adler ist gelandet? Ist das daher sozusagen, dass Agenten über Funk kommuniziert haben?
Das wäre zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation, weil niemand weiß, was das bedeutet.
Na doch, der Adler ist gelandet. Also ich meine es ja.
Gibt oder hat nicht, den Horst gerade verlassen. Das sind
Ornithologen gewesen.
Immer. Korrekt.
Ach, richtig.
Verstehe. Nein, aber jetzt ernsthaft, also kommt das daher? Also kommt
das Meme, diese Agentensprache daher? Ich persönlich leite es mir halt genau daher. Also, oder so eine beste Erklärung.
Das ist natürlich nur für die bekannt, die auch wissen, was dahinter steht. Einfach, wenn das vorher halt ausgetauscht wurde, was das Codewort bedeutet, dann kann das auch verwendet werden. Aber für alle, die außen stehen, die wissen natürlich nicht, was es bedeutet.
Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Das steht in den Statuten und jetzt funke ich aber mit meinem Agentenkollegen oder meiner Agentenkollegin und sah, der Adler ist gelandet. Was passiert denn dann?
Na, im Worst Case steht dann ein Peilwagen von der Bundesnetzagentur vor deiner Haustür und du hast dich einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht. Also die fahren tatsächlich rum und ja. Dann musst du halt dafür Geld bezahlen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Dafür, dass ich ornithologische Dinge ausgetauscht habe?
Naja, wenn du es im Rahmen deiner Amateurfunk-Geschichten gemacht hast, wird dir eventuell die Zulassung entzogen, sprich das Rufzeichen. Und du hast halt das Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals. Das kann dir durchaus passieren, das kommt auch vor. Also wir hatten, ich glaube, Herr Lima, das auch den Fall tatsächlich, wo eben jemand seinen Angestellten über Amateurfunk Informationen zu seinen Kunden gegeben hat, die er anfahren soll, wo er vorbeifahren soll im Außendienst. Und denen ist dann beiden das Rufzeichen entzogen worden.
Weil?
Weil das eine kommerzielle Nutzung des Amateurfunkdienstes war.
Okay, ne, aber das meine ich nicht. Ich meine ja sagen, wir sind ja hier im Chaos Computer Club und es hat da noch keine Technologie gegeben, wo nicht versucht wurde, das vielleicht noch doch ein bisschen umzubiegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sagen auch das Bedürfnis gibt, da mal zu sagen, wie breit können wir denn diese Grenze ziehen? Und wenn man sich jetzt so eine quasi Steganographiesprache ausdenkt.
Ja, darf man nicht.
Genau.
Ja,
das Ding machen wir halt, das auch nicht.
Das ist halt einfach Amateurfunk, da weiß ich das von vornherein.
Ich bin ein bisschen erschüttert.
Ja, spannend wird das Ganze dann bei Packet Radio und wenn man zum Beispiel Internetprotokolle über Amateurfunk dann spricht.
Aber ich wollte kurz nochmal zurückdrehen zu dem Punkt, du hast vorhin gefragt, über was wir uns im Amateurfunk unterhalten. Ja. Es ist ja nur Belangloses. Also ganz oft sind die Gespräche darüber, wie jetzt gerade das Funkwetter ist, was ich für ein Funkgerät aufgebaut habe, was für eine Antenne ich aufgebaut habe, wie es meiner Familie geht und so weiter und so fort. Was zum Beispiel auch Themen nicht sind, wäre Politik. Das gehört so ein bisschen dazu zum Hemdspirit. Natürlich gibt es Leute, die sich darüber unterhalten, aber Politik ist halt einfach ein Thema, da hast du immer Streit, das möchte man nicht unbedingt. Genauso Religion. Wenn wir jetzt auf Extreme treiben, interessante war halt einfach mal ein kurzes Gespräch, was ich mit irgendeinem Scheich in Saudi-Arabien geführt habe. Also mit dem möchte ich nicht unbedingt über Politik und Religion sprechen. Da bin ich dann froh, dass ich nur eine Funkverbindung aufgebaut habe. Mhm. Und freue mich einfach darüber, mal mit so jemand gesprochen zu haben, was halt einfach Völkerverständigung ist.
Ich bin mir da momentan nicht ganz sicher, weil es klingt wie so eine Mischung aus, also einerseits Völkerverständigung, aber andererseits so ein, also sehr keimfreier Kindergarten.
Interessante Analogie, so habe ich es noch nicht gesehen. Mir geht es ja beim Amateurfunk mehr um das Basteln und das Ausprobieren und Technik halt zu entwickeln, zu nutzen auch. Muss ja nicht unbedingt Sprache sein, das kann ja auch digitaler Funk sein, also mit einem Computer hinten dran. Das kann auch Morsen sein. Morsen können natürlich nur die verstehen, die auch Morsen, aber es ist offene Sprache.
Okay, also per Statut.
Na, natürlich, klar, genau. Sicher. Das ist, du musst es natürlich dafür lernen, genauso wie halt die Protokolle, mit denen ich digitale Daten übertrage.
Den Punkt hatten wir noch gar nicht. Also ich kann sozusagen, ich bin jetzt immer davon ausgegangen, wenn wir Amateur funken, dann ist das menschliche Sprache, die du übertragen willst. Das scheint nicht der Fall.
Ja,
nicht
das Einfachste ist ja CW, also Morsen. Da hast du Ton lang, Ton kurz oder kein Ton und das ist halt binär im Prinzip oder trinär. Und das ist ja auch schon ein digitaler Modus quasi. Und das kannst du halt weitertreiben, indem du mit einem Rechner abwechselnd Frequenzen sendest und aber das auswertest.
Ist das erlaubt?
Und ja. Das ist erlaubt, weil die Protokolle Weil die Protokolle, mit denen man das macht, die sind öffentlich. Und es gibt halt eine Handvoll von Digimodes. Die sind alle dokumentiert und standardisiert und dokumentiert auf jeden Fall. Kann man nachlesen, wie die gehen. Und die darf man dann benutzen, solange man jetzt nicht anfängt, darüber verschlüsselt Daten auszutauschen.
Es fängt bei ganz alten Modis an, wie Faxe. Das heißt, du kannst etwas einscannen und du hast dann hell und dunkel. Das kannst du natürlich als Nicht-Senden und Senden übertragen. Und das kannst du auch auf der anderen Seite wieder dekodieren. Das ist offen, das ist halt simpel. Dann geht es weiter mit Funkfernschreiber. Fernschreiber kennst du vielleicht noch, wo früher so ein Telex drüber weggeschickt wurde. Es ging über Drahtleitungen, das kannst du aber genauso über Funk machen. Die kannst du an ein Funkgerät anschließen, dann kannst du genauso die Signale übertragen. Die haben halt einfach auch ein Zweitonsystem, irgendwie und kommt auf der anderen Seite dann auch wieder so an. Das kannst du auch entschlüsseln.
Sollen wir sie quälen?
Und dann geht es jetzt weiter mit Modis, die einfach mal, mach jetzt nicht SSTV an. Du kannst Bilder übertragen, das geht auch. Und du kannst auch Fernsehen übertragen. Und es sind ganz viele Modis von Funkamateuren entwickelt worden, womit mehr Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen werden können. Das heißt, dass ich eins von zum Beispiel 4096 Bits zu einem Zeitpunkt übertragen kann. Und das kann eins von 4096 unterschiedlichen Bits sein. Das wurde im Amateurfunk entwickelt und wird heute bei solchen tollen Techniken wie VDSL eingesetzt.
Okay, aber die wird das jetzt auch irgendwie benutzt? Also macht man damit was?
Oh ja, ganz viel.
Was denn?
Ja, Daten übertragen, das ist dann wie Chatten. Also es ist tatsächlich so, du sitzt am Rechner und tippst dann halt einfach rein, von wem irgendwie ein Rufzeichen kommt oder wer du bist. Und dann kannst du dich auch damit austauschen, du kannst einfach Daten hin und her schicken. Im Grunde auch genauso halt, wie ich in Sprache dann irgendwie Gespräch führe. Ganz häufig sieht man da auch solche Sachen da drin, wie es gerade halt dem Hund geht und so weiter und so fort.
Ich mach sowas mal an und halte dann gleich das, den Lautsprecher wieder zu.
Okay.
Das ist ein Bild meiner Katze. Jetzt halte ich den Lautsprecher zu, weil sonst werden wir wahnsinnig.
Sehr schön. Ne? Viel Spaß mit Mutagskatze. Ihr habt mir noch in der Vorbereitung so eine Liste mit Dingen gegeben, die man machen kann als Amateurfunk oder die man halt damit betreibt. Das heißt, du kannst das nicht abbrechen, ein Katzenbild?
Diese Android-App kann man nicht abbrechen, wenn man es einmal gestartet hat. Das dauert jetzt eine Minute.
Das klingt ja großartig.
Aber in einer Minute könnt ihr die Katze von Mutags sehen. Das ist total toll. Wenn sie lila wäre, würde es doch noch schönere Töne geben.
Ich glaube, rausfiltern kann das hier hoffentlich niemand mehr.
Nun, wie gesagt, es gibt Dinge, die man tun kann mit Amateurfunk. Der hat mir so eine kleine Liste gegeben. Wir gehen jetzt mal durch, was man noch so machen kann. Da gibt es zum Beispiel ein QRP.
Ja, das ist wieder so eine sogenannte Q-Gruppe. Diese Q-Gruppen sind in sogenannten Radio Regulations beschrieben. Das ist diese weltweite Regulation, wie Funk generell abgewickelt werden soll. Nicht nur Amateurfunk, sondern auch der Flugfunk und der Seefunk. Und diese Q-Gruppen sind Abkürzungen für irgendwelche Sachen. QRP ist sogar recht gut zu merken. Q fängt irgendwie alles Mögliche an, weil Q wird selten in der Sprache verwendet und RP steht für Reduced Power. Das heißt, dass ich mit so wenig Leistung wie möglich so weit wie möglich komme.
Vielleicht noch ganz kurz, wo die Q-Gruppen benutzt wurden. Beim Morsen. Ich möchte beim Morsen mit möglichst wenig Zeichen möglichst viel Information übertragen an die Gegenstelle. Mhm. Deswegen hat man sich diese Abkürzung ausgedacht und das Q hört man da eben gut raus. Und hat danach immer noch zwei Buchstaben, meistens sind die halt drei buchstabig und kann darüber eben relativ komplexe Sachen übermitteln wie, ich habe bei dir Hintergrundgeräusche, ich kann dich nicht so gut hören oder bei dir sind irgendwelche, geh doch mit der Leistung mal hoch, geh mit der Leistung mal runter. Das kann man über drei Buchstaben mitteilen und QRP ist eben auch eine von vielen Abkürzungen, genauso QSO. Und im Flugfunk gibt es eben auch sowas wie, was war das, Notwassern oder wir müssen jetzt die Antenne ablassen oder irgendwie so komische Sachen.
Alles Mögliche gehen sich ja weg und sowas. Das kann man zum Beispiel einen Hubschrauber mal schicken, die hier irgendwie in der Gegend rumfliegen. Aber die Q-Gruppen sind ganz praktisch halt einfach auch, man kann Kommunikation betreiben, auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Also stell dir vor dir steht ein Japaner und du sprichst kein Japanisch und der Japaner spricht kein Deutsch. Kannst du dich über Q-Gruppen mit dem unterhalten? Das geht.
Gehen sie weg. Fahren Sie die Antenne ein. Ah, na gut. Aber was genau? Also QRP, ich setze mich sozusagen hin und schalte den Leistungsregler auf ganz gering und versuche dann, wie weit ich damit komme.
Naja, oder hast eben ein selbstgebautes Gerät, mit dem man morsen kann. Weil, also morsen ist halt Ton senden oder kein Ton senden. Mhm. Ein einfaches Funkgerät kann man nicht bauen. Und weil du einfach nur ein- und ausschaltest und damit sitzt du mit einer kleinen Batterie halt irgendwo im Park mit einem Stück Draht dran und kannst damit um die ganze Welt funken.
Und dann schicke ich wieder eine Postkarte und gewinne einen Contest? Oder warum mache ich das?
Ja, so kann man es durchaus machen.
Okay. Dann ist hier ein Echolink. Was ist ein Echolink?
Echolink, wir hatten vorhin über die Repeater gesprochen, die etwas erhöht stehen und mit denen ich dann weiter...
Relais habe ich gelernt.
Ja, genau.
Relais, ein Repeater ist ein Relais, genau.
Ach genau. So.
Und diese Geräte können auch ans Internet angeschlossen sein und darüber kann ich dann meine Sprache zu einem anderen Repeater schicken, wo das dann wieder rausgesendet wird. Das heißt, ich mache diesen Repeater auf, sende eine schöne kleine DTMF-Tonfolge. Das kennen wir ja alle irgendwie, wenn wir so auf dem Telefon rumklicken.
Also früher auf Festnetz.
Genau, da gab es so komische Töne quasi. Und mit diesen Tönen kann ich dann einen anderen Repeater, wenn ich die Nummer kenne, anrufen. Und auf der anderen Seite kommt es raus. Das ist dann auch weltweit verbunden übers Internet. Das Lustige ist einfach, ich kann dann halt mit meinem kleinen Handfunkgerät, was eigentlich nicht so viel Leistung hat und auch nicht die gute Antenne, um extra weite Strecken zu überbrücken, kann ich halt mich auf den nächsten Repeater einwählen und kann zum Beispiel nach Seattle rufen und dort mit Fabienne dann sprechen.
Und haben wir das tatsächlich gemacht?
Das haben wir tatsächlich schon gemacht, ja.
Fabienne, du hast ja vorhin erzählt, dass du häufiger auch mal mit Europa sprichst. Machst du das dann über diese Echolinks oder versuchst du das dann erstmal terrestrisch hinzubekommen? Also,
nee, ich habe so vor so einem Monat oder so, die 20 und die 40 Meter Wellenlänge haben sich geöffnet besser und deswegen habe ich so eine 20 Meter Antenne in meine so hinter meinem Haus in Seattle ausgebaut und habe ich ein bisschen damit gespielt. Aber früher mal hatte ich auch mit so Lars gesprochen über ja, Echolink durch meine Repeater, mein Relais da in Seattle. Wir haben so 11 Relais in der Gegend von Seattle auf Analog und wir haben noch 3 Relais in DMR.
Okay. Digital.
Das können wir auch beim Autofahren machen dann.
Ja.
Und ihr dürft es beide, weil es das Gesetz euch erlaubt. Ich glaube, wenn ich heute eine Sache aus der Sendung mitnehme, dann ist es, Amateurfunk lohnt sich, weil man darf während des Autofahrens an technischen Geräten Knöpfe drücken.
Nein, nur am Funkgerät.
Ja, meine ich ja.
Abgesehen davon wäre es wahrscheinlich im Fall eines Unfalls eine Einzelfallentscheidung, ob du abgelenkt warst.
Na, ich glaube dann.
Nur kurz dazu, in Seattle, wir haben Orte und Inseln, die ganz in der Nähe von Seattle sind, aber sehr schlechte Handy-Empfang. Und das macht Sinn, dass man so mit Amateurfunk mit jemandem reden kann. So, ja. Thorsten war auf einer Insel und ich war so in Seattle und der hat kein Bars im Handy jetzt und so. Könnte nicht sein Handy benutzen und dann könnten wir so ein bisschen kurz reden, wenn wir so, ja, so fragen, wann kommst du zu Hause oder irgendwas Kleines zu sagen.
Okay.
Es gibt da auch eine sehr praktische Anwendung, das ist dann der Bereich Notfunk im Amateurfunk, wo man tatsächlich sagt, wenn es Katastrophenfälle gibt, sind Funkamateure diejenigen, die, weil sie noch eine Solarzelle oder einen Bleiakku unterm Schreibtisch haben, weltweit Informationen weitergeben können und auch Hilfsaktionen mit unterstützen können, indem sie eben Informationen weitergeben. Wo gibt es wie viele Verletzte? Wie ist die Situation in dem Ort, in dem du gerade bist? Damit man eben an Rettungskräfte Daten weitergeben kann.
Ist Amateurfunk tatsächlich so weit verbreitet, dass man sagen kann, also wann noch, also in welches Gebiet der Welt man noch immer will, mit Amateurfunk hat man eine gute Chance, da hinzukommen?
Das sollte eigentlich möglich sein, ja. Und es gibt auch tatsächlich Untergruppen, die speziell den Notfunkdienst trainieren und das üben. Da auch versuchen, das aufrechtzuerhalten. Und wenn man sich guckt, es gibt bei der Bundesnetzagentur eine PDF-Datei, wo alle Funkamateure Deutschlands aufgezählt sind mit ihren Rufzeichen. Man kann die Datenbank auch durchsuchen und du weißt, glaube ich, aus dem Kopf, wie viele das sind ungefähr?
Etwa 60.000 aktuell.
Und
das ist nur Deutschland.
Ist das so eine erste Weltgeschichte? Also sagen nur hochentwickelte, gut verdienende Länder? Also weil alles, was ich jetzt von euch gehört habe, war auch sozusagen USA, Neuseeland, also ein Scheich.
Es ist überall auf der Welt verbreitet, Amateurfunk. Es gibt einzelne Länder, die das unterbinden, beispielsweise Nordkorea. Nee, in China tatsächlich recht viel sogar verbreitet. Ich weiß natürlich nicht, wie viel davon mitgehört wird. Ja. Wir wissen, da ist ja eh alles offen, kann ja alles mitgehört werden. Aber so einfach nur Verbindung austauschen ist nicht schädlich. Und es läuft. Also ich habe auch schon ab und zu mit China geredet.
Mhm. Und in Nordkorea ist es ganz verboten?
In Nordkorea ist es aktuell ganz verboten. Mal schauen, was sich da so tut. Also da gibt es immer wieder mal Aktionen, das versuchen ja, das mal wieder zu öffnen.
Aber auch zu DDR-Zeiten war es erlaubt. Also aus der DDR heraus durfte man auch als Funkamateur funken.
Mhm. Und wie ist das so mit, keine Ahnung, Vietnam, Nigeria?
Recht gut sogar verbreitet. Also es ist ganz unterschiedlich, wie es da dann auch verwendet wird und wie viele dort tatsächlich sind. Aber es ist überall sonst möglich.
Ich glaube, es ist tatsächlich nur in zwei Ländern verboten und eins davon war Nordkorea. Das andere Land fällt mir gerade nicht ein.
Aber also verboten ist die eine Sache, die andere Sache die Verbreitung. Also sagen den anderen, das wird doch seitdem
bald betrieben. Es ist eben die Technik, die mit einer Solarzelle und einer kleinen Batterie machbar ist. Und deswegen gerade in den Ländern, wo natürlich wenig Infrastruktur ist, ist das noch nicht verbreitet, klar.
Ich kann ja tatsächlich mit einem Draht oder graphitbestäubten Hühnerdarm irgendwie einfach eine Antenne aufbauen und
das, ich halte es mal gerade hoch. Das ist eine Kurzwellenantenne.
Liebe Hörer, ich möchte, dass ihr das Bild graphitbestäubter Hühnerdarm in eurem Kopf behaltet.
Na, beliebt sind auch Schnürsenkel. Also geht auch.
Sollte aber feucht sein.
Ich möchte jetzt nicht länger drüber nachdenken. Ich möchte tatsächlich über Hardware möchte ich gleich auch nochmal reden, aber ich würde nochmal kurz auf den Punkt, also was man damit machen kann, zu sprechen kommen. Das ist, gibt es das auch sozusagen, also so wie Geocaching als Sport/Freizeitbeschäftigung, dass man irgendwas damit macht?
Also ja, außer Fuchsjagden zum Beispiel.
Ja, das Feld ist sehr breit, irgendwie, was der Amateurfunk bietet. Es gibt da so Verrückte tatsächlich, die dann auch sich Laufschuhe anziehen und so eine kleine Antenne mit Kopfhörern vor sich hertragen und versuchen dann halt einen sogenannten Peilsender zu finden. Das heißt, es ist so ein Sender, der einfach nur irgendwelche Piepstöne von sich gibt. Mhm. Und je nachdem, wie du dich drehst, kommt das Signal stärker oder schlechter rein. Und dann weißt du auch ungefähr die Richtung, wo du hin musst. Und dann
das kenne ich aus Computerspielen.
Ja, genau, richtig. Dann rennen die so 7 Kilometer durch die Gegend irgendwie und klappern irgendwie 4, 5 Peilsender in der Zwischenzeit ab und versuchen als Erster halt auch ins Ziel zu kommen damit.
Und besonders fies ist das, wenn der Sender sich bewegt, weil irgendjemand ihn vor sich her trägt selber. Das gab es zum Beispiel während des Carrier Communication Camps.
Ja.
Da gab es, das heißt dann Fuchsjagd, da gab es eben so einen kleinen Sender, der ist so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr und der war halt irgendwo versteckt und der bewegte sich auch über das Camp. Und dann musste man mit den Radio-Badges das Ding finden. Und am Schluss war der halt irgendwie dann an dem Stand von den Münchnern, die Radio-Badges verteilt haben, versteckt.
Das war auch so absurd gewesen mit dem Radio-Badge und der Antenne. Also man braucht dafür schon eine Richtantenne. Das heißt, so eine genannte Yagi-Antenne, die hat man vielleicht mal gesehen auf dem Hausdach. So früher Fernsehantennen, die dann halt so ein langer Stab mit Querstäben einfach drauf ist. Da gab es Leute, die haben auf dem Camp so eine Antenne aus metallenen Metermaßbändern halt zusammengeschraubt und sind damit durch die Gegend gerannt. Hat funktioniert und sah ziemlich cool aus.
Jetzt, wo du die ganze Zeit Camp sagst, da habt ihr irgendwie auch mit der ISS, also mit der International Space Station?
Ja, so Satellitenfunk ist natürlich auch ein Teilbereich, den ich machen darf im Amateurfunk. Wir haben eigene Satelliten im Weltall, auch schon seit den 60er Jahren Amateurfunksatelliten. Momentan sind es relativ wenige, nur so eine Handvoll, es sollen aber wieder mehr werden. Über die darf ich dann kommunizieren, das heißt, ich kann dann einmal hochschicken Signal. Dadurch, dass sie nicht geostationär sind, kommen die auch halt nur alle 90 Minuten mal vorbei und sind dann so für 15 Minuten zu hören. Und das Signal wird dann wie bei einem Repeater einfach verstärkt wieder runtergesendet und kann über eine größere Fläche empfangen werden. Das heißt, ich kann halt über so einen Satelliten dann ohne Probleme einmal komplett Europa arbeiten.
Aber ihr habt die ISS gehört?
Ja, und ja, die ISS hat auch so einen Repeater drauf und da sind ja auch noch Menschen oben drauf, so Kosmonauten, Astronauten, die auch in der Regel eine Funkamateurausbildung hinter sich haben und die haben das so als Freizeitbeschäftigung auch im Dienstplan drinstehen, mal ab und zu mal Kommunikation zu betreiben mit Amateurfunk, auch um noch mit den Menschen auf der Erde mal zu reden quasi, mit stinknormalen Leuten, also Funkamateuren quasi. Und da kann es halt vorkommen, dass die dann abends einfach am Funkgerät sitzen und auch mal durch die Gegend rufen, du kannst mit denen dann auch reden.
Warte mal. Wenn ich eine Amateurfunkausbildung mache und ein Funkgerät habe, dann kann ich mit den Astronauten auf der ISS reden?
Ja.
Das sagt ihr mir jetzt nach 1,5 Stunden? Leute, ja. Das ist doch wichtig.
Wir müssen dich auch ein bisschen teasen. Also.
Das ist ja echt großartig.
Ja, das,
also hat einer von euch schon mal mit einem Astronauten geredet?
Ich bin leider nicht durchgekommen, aber auf dem Camp haben wir, ich hatte da lustigerweise gerade vorher einen kurzen Vortrag gemacht, was ist Amateurfunk, und hatte da so schon 20 Leute um mich herum und meinte so, ach so, wir können jetzt übrigens mal rausgehen, es ist gerade irgendwie 22.40 Uhr, kommt die ISS vorbeigeflogen.
Ja.
Da können wir mal gucken, ob wir funken können mit der. Und habe dann ein Funkgerät aufgebaut, so wie wir es jetzt auf dem Tisch stehen haben, so ein kleines Funkgerät einfach. Hab eine Antenne genommen, die ich vor mir herhalten konnte und darauf richten konnte, das Ganze. Also mhm. man kann sie auch mit so einem kleinen Handfunkgerät einfach schon empfangen, aber durch komme ich da nicht. Ich brauche schon ein bisschen gerichtete Verbindung dahin. Aber ich brauche nicht viel Leistung. Also kann ich auch mit 5 bis 10 Watt, also 5 Watt reichen sogar aus. So ISS, so komme ich ja nichts im Weg. So.
Ja.
Und 400 Kilometer kann ich ja so überbrücken. Naja, und dann stand ich halt dort irgendwie und habe dann so den Arm ausgestreckt mit der Antenne dran, auf die ISS gehalten, nur auch immer schön nachgeführt. Nach 10 Minuten schmerzt es auch schon im Arm, aber nun ja, ist eine andere Geschichte. Und ich konnte den Kosmonauten halt hören, wie er gerade davon sprach, dass der Progress-Frachter abgedockt hat. Er jetzt auch wieder funken darf, weil wenn er dranhängt, darf er nicht funken. Und wenn er abgedockt ist und dann irgendwann verglüht ist, darf er auch wieder das Funkgerät einschalten. Zumindest für Amateurfunk. Und wie er davon erzählte, dass er schon ein halbes Jahr oben ist, das war die Langzeitmission, also von den Kosmonauten, die ein ganzes Jahr da oben bleiben. Einer von denen war halt schon ein halbes Jahr oben, vermisst seine Frau, seine Kinder und so weiter. Und irgendwann drehte ich mich um und war da so eine Menschentraube von 50 Leuten hinter mir, die alle sehr erstaunt dann so schauten, so, was macht ihr denn da? Ja, ISS hier, gerade zuhören und versuchen durchzukommen. War schon ziemlich guter Spaß, vor allen Dingen, als dann hinterher Holgi, dein Vorgänger quasi fürs Chaos Radio, dann auch mal auf mich zukam und meinte so, boah, ich habe noch nie die ISS gesehen und jetzt habe ich sie so gleich noch gehört sogar dazu. Also,
das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Das sagten schon einige und ich werde auch heute mal noch wieder darauf angesprochen, so von einigen Leuten, so, ja, ich war beim Camp dabei, als du die ISS gehört hattest. Und so. Ne.
Das ist echt sehr cool. Aber noch eine andere Frage, apropos Zuhören. Ihr habt ja gesagt, man braucht ja diese Genehmigung, muss diese Prüfung ablegen, weil man mit dem Equipment tatsächlich also irgendwie Taxi, Schiff, Flug, was auch immer, Funk irgendwie also hören kann und auch weiß, dass man dann da nicht reinsenden darf. Dem zuzuhören? Hören
könnte.
Könnte, darf man nicht, oder wie?
Ah.
Ach so.
Ist auch tatsächlich so, dass es ja eine Funkaussendung, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
Ja.
Und auch kein Amateurfunk ist. Und deswegen darf ich das weder bewusst hören, noch die Frequenzen ansteuern, noch darüber reden, ob und was ich da gehört habe. Also selbst die Tatsache, dass ich sowas mal gehört habe, darf ich nicht kommunizieren. Das ist Gesetz.
Also die Frage, die wäre sowas interessant, wenn man jetzt zufällig da drauf stößt, dann kann er wahrscheinlich nicht beantwortet werden.
Na, also Amateurfunk, die Bänder und die Frequenzen quasi dafür, darfst du ja mithören.
Nein, ich meine bei den, egal. Lassen wir das, Global Response und so.
Bei dem anderen habe ich noch nie reingehört. Also ich habe noch nie mein Funkgerät irgendwie mal auf Behördenfunk oder was anderes eingestellt, außer Schiffsfunk, aber das darf ich auch machen, weil ich auch eine Lizenz dafür habe.
Okay.
Das ist bei Flugfunk noch ganz lustig. Also in Deutschland ist es tatsächlich untersagt, Flugfunk zu hören. In anderen Ländern ist das anders. Deswegen gibt es im Internet auch Streams davon. Mhm. Ob man jetzt in Deutschland legal einen Stream aus den USA hören kann, weiß ich nicht. Aber das Gesetz in Deutschland ist tatsächlich sogar so stark, dass selbst ein Pilot in seiner Freizeit den Flugfunk nicht abhören darf, weil er in dem Moment ja nicht im Dienst oder nicht in der Funktion als Pilot unterwegs ist.
Ja.
Und der Flugfunk tatsächlich nur für den Flugbetrieb benutzt werden darf.
Alles
auch
klar.
Abhören.
Keine Dienstfunk, aber mal mit der ISS-Funk. Das macht Amateurfunk möglich. Ich finde es total super. Wir hören jetzt noch, bevor wir uns mal mit, also natürlich ein der wichtigsten Thema, welche Hardware kann ich wie kaufen und selber löten beschäftigen, noch eine kleine Musik. Pathfinder von QB.
das Spandau-Relais DB0SP. Bitte sprechen Sie.
Letzte halbe Stunde im Chaos Radio 224, wo wir heute über Amateurfunk reden. Und das Coolste wurde mir fast bis zum Schluss vorenthalten, dass man nämlich, wenn man Amateurfunk sogar mit der ISS sprechen kann und den Astronauten, die da drauf sind. Und die andere coole Sache, die bei jedem Hobby total wichtig ist, ist die Hardware, die man sich anschaffen kann. Ihr habt es schon erzählt, dass man irgendwie, wie war das, mit einem graphitbestäubten Hühnerdarm auch irgendwie funken kann und einer kleinen Drahtrolle und so. Aber es ist ja immer so, man will auch so ein bisschen coole Geräte haben. Und ich sehe auch, also hier steht so ein Ding auf dem Tisch, das hat ein Farbdisplay und ein großes Rad und leuchtende Knöpfe und cooles Zeug. Was gibt es denn so für Hardware? Worauf muss man denn achten? Was kann man denn da an Geld ausgeben? Und was davon will man selber löten?
Ausgeben, so viel wie du hast und noch mehr.
Natürlich.
Es gibt da so die schönen alten Sprüche, bringe deinen Kindern Amateurfunk bei und sie werden kein Geld für Drogen haben.
Okay. Aber also okay, es gibt Selbstbasteln. Also, dann gibt es diese Handfunkgeräte. In welchen Preisklassen spielt sich das?
Das kommt halt drauf an, was du möchtest. In den letzten Jahren gibt es halt sehr, sehr viel China-Plastikware. Die qualitativ jetzt nicht so super dolle ist und auch ein bisschen neben der Hauptfrequenz sendet, aber alles noch im Rahmen des Zugelassenen. Mhm. Das sind Handfunkgeräte, wie wir sie, ich komme jetzt gerade an.
Ja, hier dran. Zum Beispiel eine solche.
Genau, das
so,
ist
so eine Baofeng-Quetsche.
Baofeng also, ist der Markenname von den Dingern. Oder
also man,
oder
für die so. Leute, die jetzt nicht den Videostream gucken, das sind tatsächlich Geräte, die sind tatsächlich handgroß ungefähr.
Nur wie so ein Walkie-Talkie.
Also, kleiner als ein Smartphone. Also kleiner, aber viel, viel breiter.
Und was die meistens machen, ist es auf 2 Meter und 70 Zentimeter, also in diesem 144 Megahertz und 430 Megahertz Bereich senden und empfangen. Das ist so das, was wir eben oder vorhin schon als Quasselfunk bezeichnet haben, was so die Relais machen, wo man so untereinander reden kann und was so oft einfach auch Koordination ist, wo man sich morgens so mit seinem Ortsverband irgendwie kurz abspricht oder abends unterhält, was man so den Tag über gemacht hat oder so. Oder eben Kurzwelle verabredet, so was man da mal versuchen kann oder sich austauscht. Wie ist denn jetzt hier in Berlin gerade, wie sind die Bedingungen eigentlich für die Kurzwelle aus Berlin jetzt gerade? Wer kam denn heute bis wohin? Wie sind die Ausbreitungsbedingungen? Die liegen so bei, ich glaube, 30, 40 Euro
ist man dabei mit hier so einem kleinen, ja, bekommt man bei Amazon.
Genau. Dann gibt es günstige Geräte zum Einbau ins Auto. Ich habe mir jetzt auch letzte Woche aus Frust eins gekauft. Das ist auch nicht wirklich größer als so ein Handfunkgerät. Ja. Kann dann allerdings schon 10 Watt. Die Handfunkgeräte können 3 bis 5. Das kann dann 10 Watt Ausgangsleistung und verbraucht sehr wenig Strom. Kann also am Schreibtisch liegen, nebenbei mitlaufen. So, dass man eben auf diesen lokalen Frequenzen drauf ist, auf den Relais mithören kann und empfangsbereit ist. Also das ist ganz nett. Und das ist aber alles keine Kurzwelle. Und wenn du in den Bereich gehst, sind das schon ein paar hundert Euro, die du ausgeben möchtest.
Holy. Oder musst.
Ja, und dann haben wir noch keine Antennen dazu und noch keine Kabel und noch das ganze andere schöne Zubehör, was man sich dazu klicken kann.
Wobei das günstigste Antennen sind, die kann man auch sehr schnell mal aus alten Lautsprecherkabel zusammenbauen.
Genau, ich halte das mal für den Stream auch hoch.
Das ist total simpel, man nimmt sich hier so eine Aufputzdose, baut da noch ein bisschen kleine Technik rein, also manchmal reicht es auch nur aus, dort ein Anschlusskabel halt reinzulegen. Man macht es halt nur eine Aufputzdose, weil die wetterfest ist in der Regel und dann ein stinknormales Lautsprecherkabel, das reicht dann aus, um noch mal 100 Watt drüber zu senden, ohne dass es direkt verschmilzt. Der Nachteil bei Kurzwelle ist einfach, die Antenne muss größer sein. Die kann ich jetzt nicht mal eben so in die Hosentasche stecken, wie ich es so mit Handfunkgeräten machen kann, die ja so einen kleinen Gummiwurst oben drauf haben, sondern muss schon in der Regel etwas größer sein. Das ist halt das Problem, dass sie auch nicht so gerne mobil oder portabel eingesetzt werden.
Und kann man sich diese mehrere hundert Euro Geräte auch selber bauen?
Darfst du, ja. Kannst du auch machen. Es gibt auch Leute, die das machen, die sich dahinter klemmen und dann wirklich alles zusammenlöten. Die gibt es auch als Bausatz zu kaufen.
Mhm. Sind die dann wesentlich billiger?
Nicht mehr allzu viel. Das okay. Ist dann auch wieder so eine kleine Gesetzeslücke. In Deutschland muss dann dafür keine Entsorgungsgebühr bezahlt werden. Wenn du fertige Geräte verkaufst, musst du halt irgendwie so eine Umweltgebühr bezahlen und so ein Kram.
Das ist der einzige Unterschied aber.
Ist meist der einzige Unterschied. Meistens heißt Bausatz in dem Fall jetzt auch nur, du steckst die Platine in ein Gehäuse und schraubst es zu. Gut, das früher alles, war das halt anders.
Das liegt halt daran, dass die ganzen Bauteile in so einem Funkgerät, wenn es jetzt aus China kommt oder so, hochgradig integriert sind. Also zum Beispiel so ein Baofeng-Handgerät, da ist nicht mehr viel irgendwie an einzeldiskretem Aufbau drin. Da hast du kaum noch Oszillatoren separat. Das ist alles ein Chip, da hast du quasi deinen Sound-Input und auf der anderen Seite dein Hochfrequenz-Output. Der Hochfrequenz-Output geht an die Antenne und dann hast du vielleicht noch ein bisschen Spannung dran, ein bisschen Regelwerk und das war es dann im Prinzip schon.
Aber kann man das noch sozusagen diskret?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Für diese Morsen rund um die Welt mit wenig Leistung, das machen Leute, die bauen das selber. Die nehmen dann so ein kleines Metallgehäuse, bauen sich dann einen Oszillator und ihre HF-Stufe zusammen und dann kann man damit auch schon morsen und die kosten dann auch nicht ein paar hundert Euro. Aber wenn ich jetzt das Gerät nehme, was hier vor mir steht, das hat dann schon diese Digimodes drin, da kann ich einen Rechner anschließen, da kann ich direkt dieses Fernschreiben drüber machen, das kann das auch schon auswerten und schickt das seriell an den Rechner schon ausgewertet. Das hat dann Speicherplätze für die ganzen Relais drin oder für andere Frequenzen. Ich kann es fernsteuern, ich kann das Display irgendwie mit einem Verlängerungskabel woanders betreiben. Das sind halt alles so Komfortfeatures, die dann irgendwann Geld kosten.
Wie viel?
Ich glaube, das geht so für 700 Euro über die Ladentheke.
Okay. Noch, und das ist schon 10 Jahre alt. Ich habe einen Keller.
Immer noch billiger als Virtual Reality.
Naja, gut, ich hab im Keller zum Beispiel hier noch ein Funkgerät liegen, was ich wieder aufrüste. Das ist jetzt 48 Jahre alt, das ist ein Röhrenfunkgerät. Mhm. Das ist auch komplett von Hand zusammengebaut. Es kam als Einzelplatinensätze mit Bausatzteilen. Und das braucht jetzt mal so eine kleine Kondensatorkur. Also die Kondensatoren sind durch, die müssen mal ausgetauscht werden. Die Röhren müssten mal überprüft werden und teilweise ausgetauscht werden. Die kriegst du aber noch recht gut auf Flohmärkten oder irgendwie im Internet halt. Röhren sind halt Verbrauchsprodukte, also die gehen halt irgendwann kaputt auch. Mhm. Aber das ist auch noch heute einsatzfähig. Ich kann damit genauso noch die Sprache übertragen. Ich kann genauso gut noch damit morsen. Und die Frequenzen haben sich auch nicht geändert. Es sind ein paar hinzugekommen noch. Aber die klassischen Amateurfunkfrequenzen sind seit Anfang der 20er Jahre dieselben.
Okay. Fabienne, wie ist das denn in den USA? Spielt sich da in ähnlichen Preisregionen ab oder habt ihr eure Autofunkgeräte selbst gebastelt?
Ja, es gibt auch, ich war neidisch auf der alte Vintage Heathkit von Lars und ich habe mich auch eins gekauft in eBay.
Okay.
Und ich baue jetzt aus Projekt eine Rohren Vintage 100 Watt Transceiver-Radio, wo man so reden und morsen kann. Mhm. Und mein Traum ist, dass ich mit Lars reden kann. Mit meiner Alte und seiner Alte.
Also ihr beide richtig. Über sozusagen Röhrenfunkgeräte.
Das ist unsere Challenge, dass wir tatsächlich beide mal die Röhrenfunkgeräte fertig kriegen und darüber über Kurzwelle uns austauschen können.
Oh. Genau. Okay.
So, das ist so zukünftig, das ist den Ziel sozusagen. Aber dazu habe ich so viel Spaß, weil die alten Geräte, diese Heathkits, die kommen mit so einer komplette Pakete, so wie man das baut und warum und wie man das testet. Und das ist nicht nur ein Kit von heute, wo man so einfach mal die Dinge durch die Löcher so löten und dann das klappt. Es gibt so viele Dinge, wo man das selbst so tunen muss. Und ich finde das sehr schön. Das ist ein sehr schönes Teil und schönes Projekt. Aber in den USA haben wir auch viel Kits. So, ich habe auch so eine QRP, ein sehr kleine Dinge, der passt in eine Altoids Mint Tin Dings. Und dann macht man mit einem kleinen Draht hoch und dann kann man, ich glaube, das ist ein 80 Meter Morse QRP. Dings und das kostet $5 oder sowas. Das ist so sehr kleine, es kostet gar nichts. Das macht viel Spaß. Ich habe viel Spaß, in Antennen zu bauen. So selbst zu bauen. Es gibt viele Infos im Internet und leider auch viele Infos, die nicht mehr im Internet sind seit 10 Jahren. In den USA ist es so, dass die Funke älter und älter wird und trotzdem die sterben, leider. Und es gibt so Webseiten, die nicht mehr online sind, wo Leute nicht mehr im Leben sind. Eigentlich leider traurigerweise. Aber ich versuche mal so viel von dieser Antenne-How-Tos wieder im Internet zu machen. Und es gibt auch ein sehr schönes Buch. Wie heißt das, Lars, diese Vintage-Antennen-Buch von Deutschland?
Jetzt erwischt mich gerade auf den falschen Fuß. Mir liegt es auf der Zunge, ich sag's gleich.
Wir reichen im zweiten Fall nach in den Shownotes auf chaosradio.ccc.de.
Okay.
Ähm, wo das gerade gesagt wurde, viele alte Funker, die langsam wegsterben. Ihr habt ja auch vorher, also bevor wir mit der Sendung angefangen haben, gesagt, das Klischee will es, dass Amateurfunk eine alte Männergeschichte ist. Wir müssen jetzt tatsächlich sozusagen bis in die USA telefonieren, um eine Frau dabei zu haben, die funkt. Ist das sozusagen exemplarisch? Ist das wirklich so?
Ganz kurz eingeschoben, das Buch heißt Rothammel. Für die Shownotes. Okay. Genau. Wie sieht das aus halt? Wie ist Amateurfunk? Es ist tatsächlich ganz häufig so, dass es ein alter Männersport ist oder Hobby. Wir haben hier in Berlin ist der Durchschnitt der Funkamateure, zumindest der organisierten, also die im Verein auch drin sitzen, ungefähr die Hälfte oder zwei Drittel von denen sind im Verein in Berlin und ist das Durchschnittsalter 60.
Okay.
Das deutschlandweit ist es noch ein bisschen höher. Ich glaube, das liegt momentan bei 63 in etwa. Und es ist ganz schwierig, gerade wieder Jugendgruppen aufzubauen. Es gab große Jugendgruppen in den 70ern und 80ern. Da wurde halt das Löten beigebracht und so weiter und so fort. Die sind halt alle irgendwann mal eingegangen, weil, ja, dann gab es Internet und Mobilfunk und halt so die ganzen Gründe, warum Amateurfunk eingegangen ist. Und jetzt heutzutage ist das Problem, dass die Schule halt sehr stark fordert oder die anderen Vereine mit Sport und sonst wie auch immer. Das Interesse ist auch nicht mehr ganz so groß bei einigen. Aber es gibt einige wenige und da macht es dann auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
Also Beispiel DK0TU zum Beispiel an der TU Berlin, das sind sehr, sehr viele sehr junge Leute, die das neu wieder aufgebaut haben vor ein paar Jahren.
Aber junge Leute oder junge Männer?
Beides.
Also sie
beides.
Sind unter 30.
Genau. Ja, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen ihr bei euch im Ortsverband habt. Ich weiß, da sind ein paar.
Wir sind ja organisiert in einem sogenannten Ortsverband Freunde des CCC. Das heißt, wirklich als Gruppe von CCC-Funkern. Wir haben eine relativ hohe Quote von 15% Frauen.
Okay, 15% ist relativ hoch. Fabienne, wie ist das denn? Ist das in den USA auch so ein eher alter Männersport?
Das passt zu, wo man ist. In Seattle, es gibt viele Frauen, es gibt 50% Frauen.
Okay.
Aber das ist nicht überall in den USA. In Tennessee war da viele, so vielleicht 20% Frauen. Aber ja, das gehört zu Texas, ist auch wenige Frauen. Kalifornien, es gibt viele Frauen.
Und,
ich glaube, das verbindet sich an, wo die technische Ort in den USA sind, so Seattle und Kalifornien und ja, da sind viele technische Leute und gehört dazu viele technische Frauen und deswegen, ich glaube, die Interesse da so höher ist und eine Freundin von mir hat so ein Haus 4 Straße weiter von mir und die hat gerade frische seine neue Lizenz seit ein paar Wochen. So, es gibt auch Frauen, die neue Lizenz bekommen, aber es gibt auch Frauen in Seattle, die älter sind, die sind so 50, 60 Jahre alt, die Frauen, die sind auch nicht so die neue Gruppe.
Aber es gibt ja das Klischee und oft genug sagen, also hört man das noch aus dem GEMA-Bereich sozusagen, da gibt es auch Frauen, aber wenn die damit an die Öffentlichkeit treten, werden die oft schlecht behandelt. Sind Funker da irgendwie netter? Oder muss man da als Frau sich auch sozusagen vorsehen, wenn man irgendwie auf die Antenne kommt, dass man dann...
Ich würde sagen, es ist viel einfacher, wenn ich so Contests mache, die willen so mit Frauen reden. So, es ist einfacher, wenn da ein Pilot ist, so wenn viele, viele Leute mit jemandem weit weg reden will. So zum Beispiel, ich bin in den USA und die Leute sind in Europa. Die wollen mit Frauen reden. So, wenn du so eine Frau kommt auf dem Radio mit deinem Rufzeichen, dann kommt die direkt an dir und die sagen, manchmal die sagen ja the YL, die junge Dame mit die Rufzeichen, bla bla bla. So, es gibt auch kurz Ding, so YLOM. YL bedeutet Young Lady, yeah. Und OM bedeutet Old Man. So, es gibt und es gibt kein Young Man und es gibt kein Old Woman. So, es ist ein bisschen so dran gebaut in die Sprache, würde ich sagen. Aber es gibt nicht so, Leute sind nett, würde ich sagen.
Okay, das ist ja schön zu hören. Ich will nochmal zurück zu der Hardware kommen. Und zwar sind ja die Funkgeräte, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja alle auf bestimmte Frequenzen irgendwie abgestimmt und sind auch teuer und zu bauen. Der höchste Traum ist das alte Transistoren-Ding, das man aufbauen kann. Aber ihr habt gesagt, man kann, stimmt, Röhrendings, ihr habt ja gesagt, man kann auch mit einem DVB-T-Stick Amateurfunk.
Naja, zumindest mal so auf jeden Fall hören.
So, was steckt dahinter? Das ist doch irgendwas mit Basteln und DVB-T-Sticks auseinandernehmen.
Ja, das geht natürlich schon. Funken nicht unbedingt, es gibt welche, die funken können, aber DVB-T ist nichts anderes als ich empfange einfach Signale. Mhm. Und die werden aber nicht komplett über den Stick halt aufgewertet, sondern ich stecke ja einen Rechner dahinter. Ja. Ich stecke ja nur so eine USB-Schnittstelle rein und dekodiere dort das Signal erst. Das heißt, das Einzige, was da drin ist, ist ein Empfänger, mehr nicht.
Ja, was halt passiert ist, diese DVB-T-Sticks, auch im normalen Betrieb, senden im Prinzip nur das, was sie als auf dem Hochfrequenzteil empfangen, irgendwie kodiert an den Rechner. Und der Rechner rechnet da das DVB-T-Signal raus, mhm. holt sich dann den Transponder raus und dekomprimiert dann das digital übertragene Fernsehbild und den Ton. Und die Dinger haben aber einen relativ weiten Frequenzbereich und nicht nur den DVB-T-Bereich, was auch einfach daran liegt, dass weltweit die Frequenzen ein bisschen unterschiedlich sind und diese Chips einfach sehr bandbreitig sind, hohe Bandbreite haben.
Genau.
Breitbandig sind, wollte ich sagen. Und deswegen kann man die auf einem sehr, sehr hohen Frequenzbereich eben einstellen, weil sie auch Radioempfang haben. Das heißt, das geht irgendwo so bei 60, 70 Megahertz los und geht oben bis 2 Gigahertz oder so, weil sie auch Kabel-TV und Satelliten-TV empfangen können. Mhm. Und man kann halt dann mit Software auch andere Dinge dekodieren, zum Beispiel Sprache, die auf anderen Frequenzbändern sind.
Aber das heißt, dass sie sagen, das macht nicht die Software, die bei diesen Dingern mitgeliefert wird, sondern da muss man dann selber genau, hacken.
Das macht nicht die Software, die da mitgeliefert wird. Es gibt allerdings mittlerweile jede Menge Software und Treiber, auch zum Beispiel unter Linux oder sowas, mit denen das dann geht. Und wo wir beim Senden waren, ich war vorhin ganz kurz bei DK0TU, die machen gerade auch noch einen Kurs. Und da haben sie Raspberry Pis genommen und haben über den GPIO-Port auf 433 MHz analog digital getastet Sprache ausgesendet. Was man mit einem normalen Funkgerät empfangen konnte. Das war schon ein bisschen scary und es waren halt drei Bauteile an so einem GPIO-Pin dran.
Okay, aber nochmal zurück zu den DVB-T-Sticks. Also da kann ich theoretisch mir eine Software zulegen, die es mir erlaubt, mit Hilfe eines normalen DVB-T-Sticks Amateurfunk zu hören. Darf ich das?
Ja, das darfst du. Also du kannst dir hier diese DVB-T-Sticks im Prinzip vorstellen wie eine Soundkarte. Ja. Also Soundkarte hat man ja heutzutage standardweise in so einem Rechner drin. Die geht normalerweise von irgendwie sowas von 20 bis 20.000 Hertz. So, und so ein DVB-T-Stick, das ist ein sogenanntes Software-Defined Radio da drin. Und dieser Chip, der das dann halt diese Signale samplet, man hört dann eben nicht auf 20 bis 20.000 Hertz, sondern zum Beispiel auf, na, sagen wir mal, irgendwie sowas wie 100 Megahertz, 200 Megahertz bis ein paar Gigahertz hoch und nimmt das im Prinzip genau diese Wellen dann auf und leitet das dann roh an den Rechner weiter. Und was der Rechner dann macht, das hängt dann eben von der Software ab, wo man dann hingehen kann und dann diese aufgenommenen Töne sozusagen in ein entsprechendes Signal dann wieder demoduliert. Alles rein in Software.
Das Spannende ist einfach bei dem Radio, was es beim letzten Chaos Communication Camp gab, das ist nicht nur ein Empfänger wie so ein DVB-T-Stick, sondern auch ein Sender. Also das heißt, ich kann auch damit die Signale aufbereiten.
Um das Radio nochmal zu sagen, genau, das ist also ein Bausatz.
Das Radio?
Ja.
Naja, Bausatz in dem Sinne, ich stecke ein Display drauf und eine Batterie und dann ist es fertig. Okay,
ist fertig. Das ist also ein kleines Funkgerät.
Genau, richtig. Es ist ein kleines Funkgerät, womit ich dann auch wieder Sachen senden kann. Das wurde
aber
halt,
nicht darf.
Nur doch. Kommt drauf an. Es gibt ja auch Frequenzbereiche, wo ich auch offen senden darf. Wo alle quasi so ein bisschen senden dürfen, aber halt nur mit geringer Leistung.
Wo so die Beispiel, Funkthermometer und der ganze Kram und Garagentoröffner und sowas.
Das sogenannte ISM-Band.
Oder auch bis 10 Milliwatt darf ich auch zum Beispiel im Radiobereich senden. Das sind dann diese kleinen Sender, die ich im Auto früher mitführen konnte oder heute immer noch, dass ich mein Handy über das Radio empfangen kann quasi. Das ist ja dann irgendwann aufgeweicht worden, vor 10 Jahren, glaube ich, war das in etwa, dass ich auch da kleine Sender verwenden darf. Also mit wenig Leistung, wie das Radio auch macht, darf ich auch mit senden.
Da kann man sich zum Beispiel auch was hier mit dem Raspberry Pi basteln. Das ist sowas, was du gerade meintest, Mutax. Nämlich da diese GPIO-Pins, die kann man halt entsprechend auch mit 100 MHz an- und ausmachen und dadurch entsprechend halt mit einem kleinen Tiefpassfilter noch dahinter, senden.
Das lassen wir den technisch versierten. Ich würde jetzt sozusagen, weil wir bald am Ende der Sendung sind, nochmal genau fragen wollen. Es gibt ja, du machst ja, Lars, diesen Kurs hier im Chaos Computer Club Berlin. Ist gerade vorbei, glaube ich, oder? So, aber es soll noch einen geben. Bitte sagen Sie jetzt, wenn jemand diese 2 Stunden durchgestanden hat, und denkt so, Yes! Amateurfunken. Ich möchte das auch machen und bin auch in Berlin.
Genau. Ich gebe hier regelmäßig Kurse in Berlin. Das heißt, der nächste ist so geplant für ab Herbst, also so Oktober rum. Das ist auch wieder zeitgleich, so wie es aussieht, mit dem Kurs in der TU Berlin, dass wir zeitgleich starten. Aber wir sind genügend Leute, dass wir uns auch aufteilen können. Das passt schon. Also meistens gibt es genügend Anmeldungen. Vielleicht muss ich die auch irgendwann schließen, weil nicht so viele Leute hier reinpassen in den Raum. Es wird aber vermutlich nochmal im Sommer einen Kurs in Berlin geben. Das steht noch nicht ganz fest, der dann so ein Sommerferien-Intensivkurs ist. Okay. Um das in Schnelle halt durchzupeitschen, das ganze Thema. Ansonsten, wer jetzt nicht aus Berlin ist, hoffentlich sind auch noch andere Zuhörer da und Zuhörerinnen natürlich. Es gibt in vielen Hackspaces Kurse. Es gibt bei sogenannten Ortsverbänden vom Deutschen Amateur Radio Club Kurse. Es gibt die Online-Kurse, wer jetzt halt gerade keine Zeit hat, irgendwo lokal hinzugehen, kann auch so einen Online-Kurs mit besuchen und dort dann halt regelmäßig Briefe zugeschickt kriegen, also E-Mails in diesem Fall, oder einfach selbstständig lernen, das geht auch.
Okay, dann kommen wir jetzt wirklich zum Ende der Sendung und ich würde von euch sozusagen nochmal, ihr habt jetzt für die Famous Last Word sozusagen jede Gelegenheit und nochmal sozusagen in einem Satz zusammenfassen, was an Amateurfunk ist so toll, dass ihr es anderen Leuten auch weiterempfehlen würdet. Fabienne, ich würde gerne mit dir anfangen.
Ja, bei mir, das ich glaube, für Leute, das ist so in der Breite Hobby. Da wird man nie so, da wird man immer so Spaß haben die nächsten 50 Jahre. Und fang einfach mal an und find jemanden, die dich was erklären kann und lern mal was. Und ja, ich finde das toll. 73s K7FP.
War das eine Abkürzung, die ich jetzt verstehen müsste nach diesen 2 Stunden? Habe ich was verpasst?
Oh ja, 73 heißt viele Grüße quasi. Das hört sich im Morsen einfach toll an und deshalb nutzen wir das auch. Und das war dann ihr Rufzeichen.
Alles klar. Fabienne, vielen Dank. So, Lars, wie sieht es bei dir aus?
Ich mache Amateurfunk, weil ich einfach den Spaß dran habe, dass ich ohne Provider mit so einer Antenne im Garten durch die Welt funken kann oder zu Raumschiffen oder zum Mond und so weiter. Also das ist für mich der große Spaß, dann auch die Sachen zusammenzubauen.
Mhm. Mutter?
Ja, im Prinzip auch, dass ich eben ohne irgendeinen Mittelsmann dazwischen, der mich in der Kommunikation beschränkt, noch mit Leuten reden kann und Technik selber bauen kann, die funktioniert und da eben mein Wissen anwenden kann.
Matthias?
Ja, genau. Für mich steht da auch eindeutig das Basteln und der Spaß an der Technik im Vordergrund. Ja, und in diesem Sinne 73 auch von mir, Delta Delta 4, Mike Delta.
Ja, dann vielen Dank. Ich habe immer noch kein Rufzeichen ausgedacht, aber ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits mit der ISS funken, das klingt schon ziemlich cool, und rumbasteln, andererseits irgendwie so diese ganze Technik und Juristerei auch lernen müssen, mehrere Monate. Ich fürchte, mein Durchhaltevermögen reicht nicht, das ist nach diesen 2 Stunden erstmal erschöpft. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall bei Fabienne, Lars, Mutax und Matthias fürs Mitmachen und Erzählen, was Amateurfunk so ist. Bei den Shownotes, die während der Sendung die Shownotes geschrieben haben. Bei Danimo, der sich um die ganze Technik gekümmert hat. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt beim Chaos Radio 224. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder von Fritz aus Potsdam. Mein Name ist Markus Richter. Mir bleibt nur noch zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
73.
Bye-bye. You know how all those bad boy rappers plan, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website!
my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang. Moin, kang, kong, jump, bang. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's an index finger party.
Website. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on, come on, a holla website.
Don't forget I'm in your extended network. Biatch.
X-Force 5000. Blah.